Am 13. Mai war es zuletzt soweit. 118 Tage oder 2832 Stunden später ist es wieder soweit. Denn die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport, ist erwacht und hat euch eine Vorschau mitgebracht. Folge 94 sollte es sein. Die DEL startet durch und deshalb zünden wir ebenfalls die erste Podcast-Rakete der Saison 21-22. Und liebe Fans da draußen, es gibt einiges, was neu sein wird. Und es gibt natürlich auch altes Fleisch auf dem Grill. Mein Name ist Sascha Bandermann und digital vernetzt Rick Goldmann und Basti Schwele. Grüßt euch.
Ja, Sesh, ist es wirklich schon so lange her? Schönen guten Tag auf jeden Fall an alle Eishockey-Fans da draußen. Und ja, wer hätte das gedacht, dass die Eishockey-Show nochmal zurückkommt? Ich schon, ihr?
Paar Pum-Pe-Peng. Ich muss sagen, Sesh, stark von dir gleich mal. Du hast sogar dichtet dazwischen drin bei diesem Anfang. Da war ein Reim dabei oder es war Zufall. Also hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schön angehört. Und,
einzigartig. Kein Reimer, nur ein Reim.
Der Podcast-Poet.
Über 400 Live-Spiele übrigens beim Magenta Sport. Da braucht man natürlich Akku. Zunächst die Frage dann an dich, Basti. War das Leben gut zu dir im Sommer, du als Sonnenkind?
Als Sonnenkind? Hast du meine Gesichtsfarbe schon mal gesehen, Sesh? Ja, was heißt das? Es ist Sommer, Winter. Es gibt ja zum Glück immer wieder Arbeit. Deswegen, ich habe eigentlich gearbeitet. Ich war nicht im Urlaub, außer eine Woche hier in Deutschland unterwegs, aber auch das mit Arbeiten verknüpft. Aber ja, mehr erwarte ich gar nicht mehr vom Leben.
Oh, das ist nicht der große Optimismus, der da gerade rausklingt aus diesen ersten Podcast-Worten von Basti Schwele. Goldi, du machst das Ganze jetzt wirklich mal ganz kurz, in Kürze, aber mit Würze. Wirklich mit Sonnenschein auftanken hier, diese neue Folge.
Ich war viel im Urlaub. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch wirklich wieder gefreut auf den Urlaub. Und dementsprechend war ich sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viel Meer gesehen, sehr viel Sonne gesehen. Das hat mir gut getan. Und dementsprechend bin ich aber auch gut aufgeladen und freue mich auf eine hoffentlich wieder einigermaßen normale Eishockey-Saison und vor allem mit Zuschauern.
So soll es sein. Da werden wir drüber sprechen. Wir werden jetzt peu à peu euch durch diese Show führen. Wir werden auch später einen Check haben rund um alle 15 Vereine, aber werden zunächst mal auf das gucken, was neu ist. Was ist neu in der Liga? Logischerweise, das wisst ihr da draußen als Eishockey-Fans, 15 Teams sind dabei, 14 Altbekannte und natürlich auch mit den Bietigheim Steelers ein ja, New Hockey Face in der DEL. Worauf können wir uns einstellen? Auf das Thema Abstieg, viele Jahre ja gefordert worden. Zuletzt gab es das, glaube ich, vor 15 Jahren. Also A, B, S, T, I, E, G. Das Unwort des Jahres, Abstieg. So klingt's. Der Tabellen-15. muss dann runter in die DL2 und eventuell auch eine zweite Mannschaft. Aber nur, wenn Frankfurt Meister wird. Klingt schon mal kompliziert, ist es vermutlich dann irgendwann auch. Goldi, wie stehst du jetzt, nachdem es in dieser Saison jetzt wirklich durchgeführt wird zum Thema Abstieg? Ist es für dich eine Light-Version oder ist im ersten Schritt vielleicht doch genügend Zucker dabei, sportlich?
Nee, ich sehe da keine Light-Version. Ich muss auf der einen Seite sagen, durch das schwierige Jahr letztes Jahr mit Corona war es für mich die richtige Entscheidung, dass das geschoben wird. Aber ich bin Befürworter von Auf- und Abstieg eigentlich. Ja, also wirklich von einem geregelten Auf- und Abstieg. Weil ich glaube, das ist so ein gelerntes deutsche Sportteil, das eine absolute, nicht nur Würze reinbringt, sondern die einfach Dramatik und Brisanz reinbringt. Und ich finde auch, dass nicht bloß der Erste für die Meisterschaft spielt, sondern es geht schließlich auch darum, sich unter den Besten halten zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass definitiv alle Spiele am Ende der Saison aufgewertet werden, durch das, dass es einen Absteiger geben wird.
Basti?
Ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen, ich finde es auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, ob im Eishockey Auf- und Abstieg tatsächlich immer noch gelernt ist, denn zu lang gab es das irgendwie nicht mehr. Und wenn es sportliche Absteiger gab, dann sind die meistens nicht abgestiegen, weil irgendjemand noch pleite ging und dann hatte sich das sportlich tatsächlich eh wieder erledigt. Wovor ich ein bisschen Angst habe, gerade in der ersten, wir haben ja noch gar keine Post-Corona-Saison, sondern wir sind ja immer noch mittendrin, dass man sich vielleicht finanziell da ein bisschen zu weit rauslehnt, dass das durchaus dass das ein oder andere Problem dann geben könnte und vielleicht nicht nur für einen Club, sondern tatsächlich auch am Ende für mehrere Clubs. Und ich finde es insgesamt, aber das habe ich schon gesagt, als man das wieder eingeführt hat, Auf- und Abstieg, ich finde es nicht ganz ausgegoren tatsächlich, weil wenn ich das jetzt schaue, wenn der 15. dann feststeht am Ende der Hauptrunde als Absteiger, dann muss der fast 2 Monate warten, ob Frankfurt dann Meister wird. Und wenn Frankfurt im Finale ist, dann zieht sich das. Wie sollen diese Clubs ernsthaft planen? Wie sollen die ihre neue Saison irgendwie einordnen können? Was machst du da? Da hängst du eine zu lange Zeit in der Luft. Also ich bin auf der einen Seite ein Befürworter von Auf- und Abstieg, von sportlichen Entscheidungen. Ja, so wie es gehandhabt wird, finde ich es nicht optimal gelöst. Ich wäre eher für eine Lösung, dass man das zeitgleich mit der zweiten Liga irgendwie hinbekommt und dass es tatsächlich auch so ein Abstiegs- oder Aufstiegs-Playdown gibt, also Playoff, Playdown, dass so wie in der Schweiz der allerletzte der DEL dann nochmal eine Serie gegen den Meister der DEL 2 spielt. Das fände ich eine sportlich gute und faire Entscheidung.
Ja, sicherlich ein Punkt. Wir werden da sicherlich dann auch im Laufe der Saison endlos oft mal drüber sprechen. Goldi, du wolltest noch was einfügen?
Hey, es ist interessant. Du siehst schon, wie die Clubs, also einige Clubs auch darauf reagieren, dass es einen Absteiger gibt, einen sportlichen. Weil der Druck ist definitiv da und du willst, glaube ich, absolut verhindern, da von Anfang an irgendwie unten reinzukommen oder überhaupt an diese Plätze ranzukommen, weil dann geht das Ganze in den Kopf rein und dann kann es echt schwierig werden, egal wie groß der Name von einem Club ist, theoretisch. Weil dann kommen andere Sachen noch dazu. Und wenn man mal so drauf schaut auf die Kader, man kann es schon erkennen, dass einige Clubs, die mit 9 Imports gleich starten, das war durchaus anders letztes Jahr und ich glaube, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass man sagt, du, hör mal zu, wir wollen mit da unten nicht zu tun haben. Wir wollen unseren Kader schon mal so weit wie möglich haben, um auch optimal reinstarten zu können, sportlich qualitativ.
Ja, und man muss natürlich klar sagen, es wird aus Berichterstatter-Sicht schon eine ganz andere Note reinkommen in diese Liga, weil du natürlich ein ganz anderes Thema noch hast, weil du selbstverständlich im Laufe der Saison nicht immer nur nach oben guckst, Richtung Playoffs guckst, sondern auch immer jetzt erklären musst, wie sieht's gerade nach unten aus, wer könnte Gefahr laufen, da eine richtig schwere Saison zu spielen. Ich glaube, das ist für die Liga dann nochmal ein zweites Thema und es geht nicht nur eben immer um das, was ist da oben los in der Tabelle, sondern was ist unten los, wer kriselt und das hat ja ansonsten, wie im letzten Jahr, das war schon ein ganz gutes Beispiel, wenn 2 Vereine sehr schnell abgeschlagen da unten gespielt haben, dann eben auch gar kein Thema mehr. So hat es natürlich weiterhin erstmal eine sportliche Brisanz auch im Keller. Punktequotient ist ein Thema, manchmal ist der Durchschnitt dann gut genug, der Punktequotient bleibt bestehen. Jetzt eben war es in der Corona-Saison ein ganz anderes Thema, weil da hat man Probleme gehabt, weil man wusste, eventuell kriegt man nicht alle Spiele durch. Da gehen wir mal davon aus, dass das funktioniert. Insofern könnt ihr euch weiter mit Kommazahlen in der Tabelle anfreunden, liebe Eishockey-Fans. Dann gibt es natürlich viele Themen, über die, glaube ich, in den Eisstadien heiß diskutiert werden wird. Es wird auf jeden Fall lauter in den Eisstadien, denn die Fans kommen retour. Mal mehr, mal etwas weniger, hängt so ein bisschen davon ab, wo man gerade beheimatet ist. Es wird also aus meiner Sicht wieder gejubelt, es wird gesungen und es wird sich aufgeregt, es wird gegrantelt, es wird auf die Schiris geschimpft. Da kann ich mir irgendwie sicher sein. Denn es gibt neue Regeln. Was ist wichtig, was müsst ihr wissen? Bevor wir darüber reden, auch mit dem Mann, der sich 1A auskennt, der ist Leiter des Schiedsrichterwesens, bei der DL, Lars Brüggemann. Basti, du hast schon mal Champions Hockey League Spiele kommentiert. Hast du dich schon eingearbeitet? Wir müssen jetzt noch nicht auf die Details eingehen, aber bist du schon so im Regelgroove oder merkst du auch schon viele neue Themen? Man muss erstmal das auch als Kommentator so ein bisschen justieren.
Ja, ist genauso tatsächlich, Sesh. Du liest das Ganze, das ist immer die Theorie, aber in der Praxis sieht es dann tatsächlich anders aus. Und ganz ehrlich, ich beneide keinen einzigen Schiedsrichter für das, was da auch jährlich immer auf die zukommt, was sich ändert, auf was die alles achten müssen. Man versucht es ja anzugleichen, das NHL-Regelwerk und das IHF-Regelwerk und man kommt da jetzt immer ein bisschen näher zusammen. Es wird komplizierter zu Beginn, aber ich glaube, auch da wird man es schaffen, dass diese Routine reinkommt. Ich bin tatsächlich auch noch nicht so voll drin. Ich habe auch immer noch ein paar Fragezeichen immer stehen, wenn plötzlich wieder zum Videobeweis gegangen wird und du denkst dir, was war denn überhaupt los gerade? Und dann siehst du irgendwie aus der Hintertor dann irgendwie noch einen Check und dann musst du genau hinschauen und siehst du überhaupt was? Und ah ja, okay, die überlegen, eine große Strafe zu geben, müssen sie dieses Jahr zum Videobeweis gehen, um das nochmal zu checken. Es sind schon ein paar knifflige Sachen dabei. Da geht es dann auch um Bullies, um Anspiele. Also wir werden natürlich, wenn die Saison jetzt dann startet, da im Detail immer wieder drauf eingehen, weil es die Situationen einfach hergeben. Es ist am Anfang kompliziert, ja, aber es ist ein Spiel. Und lass das spielen und lass das laufen und dann wird sich das schon einpegeln, glaube ich.
So, und deshalb habe ich ja gesagt, haben wir den Mann heute als Gast dabei, der Licht ins Dunkel bringt, der das Ganze vereinfacht natürlich für alle Eishockey-Fans auf den einzigen Nenner bringt, den es zu verstehen gilt. Denn wie ist eine Regel sich ausgedacht? Wie ist die Regel dann auch umzusetzen? Und warum, wieso, weshalb? All das jetzt von Lars Brüggemann. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen in die Eishockey-Show.
Hallo, grüße euch. Schön, euch zu sehen, zwar nur digital, aber danke für die Einladung erst einmal.
Ja, sehr gerne, denn natürlich, Lars, wollten wir vorneweg das thematisieren, was dann auch die Eishockey-Fans am Anfang einer Saison immer ein bisschen ja, nach der Euphorie vielleicht wieder abholt. Da verstehen sie nicht ganz genau, warum gibt es neue Änderungen im Regelwerk? Was habt ihr euch ausgedacht? Wieso, weshalb, warum? Sag erst mal ganz schnell, warum die Änderung, über die wir gleich reden werden?
Also dieses Jahr ist es so, dass es eigentlich das IIHF-Regelwerk übernommen wird. Die IIHF hat ein komplett neues Regelwerk erstellt. Das ist ganz stark angelehnt an das NHL-Regelbuch. Und wir haben uns entschlossen, das Regelbuch der IIHF zu übernehmen.
Das ist schon mal auf den Punkt gebracht. Da kann sich jeder schon mal klar machen, wo es dann nachher kommt, nämlich von ganz oben, wenn man so will. Welche Regeln, Lars, auf die Kürze des Podcasts auch, weil wir jetzt nicht anderthalb Stunden Regelkunde machen, aber trotzdem für die Fans, was ist das Wichtigste? Basti hat gerade schon ein bisschen was geschildert. Geht auch mal so ein bisschen in der Kürze vielleicht durch. Was ist das Elementare in dieser Saison?
Also das Augenscheinlichste ist, glaube ich, die Trapezzone hinterm Tor, wo die Torhüter den Puck spielen dürfen und diese sogenannte Restricted Area in den Ecken, wo die Torhüter den Puck nicht mehr spielen dürfen. Die Regel wurde eingeführt, um das Forechecking zu erleichtern von den Stürmern und wir mehr Action sehen auf dem Eis.
Heißt das, Brügge, ganz kurz für den Zuschauer auch fragt, weil die Linien wird er sehr schnell sehen, die sind direkt hinterm Tor. Betrifft es nur die den Raum hinter der Torlinie oder darf der Torhüter vorm Tor Richtung Bullypunkt die Scheiben ganz normal weiterspielen?
Das ist richtig. Also er darf hinterm Tor und vor dem Tor bis zur runden Linie den Puck ganz normal spielen. Das soll er auch. Also anders als in der Vergangenheit wird das sogar forciert, dass der Torhüter den Puck im Spiel halten muss. Also er ist gezwungen, quasi ihn immer zu spielen. Anders ist es allerdings, er darf ihn nicht mehr blockieren. Er darf ihn wirklich nur noch blockieren, wenn er seinen Job macht und sein Tor hütet und sobald ein Schuss kommt, der Puck aufs Eis fällt, darf er ihn blockieren. Aber grundsätzlich, wenn er irgendwo einen Puck auf sich zukommen sieht, muss er ihn spielen und er darf ihn nicht mehr blockieren.
Und blockieren heißt quasi, Bulli zu machen, Fanghand drauf, das ist blockieren.
Genau, also sobald ein Torhüter einen Spielunterbruch provoziert, bekommt er eine Strafe. Nicht immer. Es gibt auch eine Möglichkeit, wo er, bei einer eisigen Situation, wenn er den Puck einfach freest, kann es sein, dass er eine Strafe bekommt. Aber in so einer Situation ist es zumindest so, dass die Mannschaft des Torhüters nicht mehr wechseln darf und die angreifende Mannschaft darf sich die Anspielpunkte aussuchen, ob sie rechts oder links das Anspiel haben möchten.
Ist dann eine Sache, die einen Vorteil für den offensiven Center hat, je nachdem, der spielt ja hin und wieder das Bulli lieber rechts oder links. Das ist tatsächlich ein Vorteil für ein angreifendes Team. Lars, so was mir aufgefallen ist, weil ich Champions Hockey League jetzt schon ein bisschen drin bin und ein paar Spiele hatte, vor allem jetzt aus DEL-Sicht, was so signifikant ist an Strafen, weil es ja immer heißt, große Strafe, kleine Strafe, diese 2+10 oder 2+2+10, die wird eigentlich fast komplett jetzt rausgenommen.
Ja, das ist richtig. Also Gerade die 10-Minuten-Strafen gibt es nur noch sehr, sehr, sehr wenige in dem neuen Regelbuch. Für Beleidigung von Spieloffiziellen gibt es noch eine. Aber ansonsten hat man halt da eine neue Regel eingeführt oder einen neuen Strafrahmen eingeführt. Die nur 5-Minuten-Strafe wird es ab dieser Saison geben. Und das sind zum Beispiel für Vergehen wie Bandencheck, unerlaubter Körperangriff, Ellbogencheck, Haken, Behinderung, Beinstellen und auch gegebenenfalls Fighting, was noch eine Sonderregel in der DEL ist.
Nehmen wir mal ein Beispiel her, wenn du jetzt sagst, es hört sich ja erstmal vielleicht für jemanden verwirrend an, aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wie kann ich durch Haken eine 5-Minuten-Strafe zum Beispiel bekommen?
Gut, also es kann ja auch sein, dass ein Schläger beim Haken mal abrutscht und dann jemanden vielleicht verletzt dabei oder gehakt und durch die Aktion verliert er sein Gleichgewicht und fliegt in die Bande rein. Also es gibt schon Situationen, wo auch eine große Strafe bei Haken gegeben werden kann.
Gib mir mal aus Spielersicht auch, Lars, wenn du als Spieler diese 2+2+10 oder 2+10, diese 12 Minuten raus warst, auch aus deiner Sicht, da ist das Spiel ja eigentlich gelaufen. Du sitzt da draußen, du weißt, du kommst nicht zurück, du bist komplett kalt, verpasst mehr als ein Drittel vom Spiel. Ist dieses geänderte Strafmaß, hat das tatsächlich auch was damit zu tun, dass Spieler auch im Spiel bleiben können, trotz eines Vergehens? Weil mit den 5 Minuten bist du ja schneller einfach wieder da.
Richtig. Also wir wollen das, was du gerade richtig gesagt hast, wir wollen die Spieler auf dem Eis sehen. Wenn sie was falsch gemacht haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, sie vom Spiel auszuschließen. Also die Möglichkeit besteht ja weiterhin. Aber wir haben schon auch die Einstellung, dass wenn ein Spieler vom Spiel ausgeschlossen wird, dann sollte er es auch verdient haben. Also von daher ist es so, dass das Regelbuch im Endeffekt so gemacht worden ist, dass die Schiedsrichter mehr Ermessen haben. Sie haben mehr Ermessensspielraum. Was natürlich für die Ausbildung der Schiedsrichter das nicht einfacher macht, logischerweise. Aber da achten wir halt drauf, dass wenn jetzt die Saison anfängt und wir mit dem neuen Regelbuch spielen, dass wir Beispiele bekommen, Videoclips bekommen, um sofort mit den Schiedsrichtern zu sprechen, denen die Videoclips zu zeigen und dann natürlich auch die Strafen dann überall gleich zu machen.
Und Lars, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, weil das hast du jetzt am Anfang gleich angesprochen, hast gesagt, wir wollen insgesamt auch, dass die Torhüter mitspielen, dass das Spiel schneller wird. Steht dazu nicht im Gegensatz eigentlich diese Regel, dass jetzt jede große Strafe mit dem Videobeweis von den Refs angeschaut werden muss? Zieht man da das Spiel dann nicht automatisch länger?
Ja, aber die Intention, ich gehe kurz zurück, also die Intention ist immer, wir machen Regeln für Spielersicherheit, mehr Tore, Continuous Action. Da gibt es natürlich teilweise immer ein bisschen Diskrepanzen und man kann nicht alles komplett in einen Topf schmeißen und man muss teilweise auch Kompromisse machen. Und da ist es mit den großen Strafen beim Review zum Beispiel so, da geht es halt auch darum, dass wir die Leute auf dem Eis sehen wollen und sie sich auch die Strafe verdienen sollten. Das ist halt so ein bisschen Kompromiss daraus. Wir müssen aber auch gucken, da wir es ja auch noch nicht gelebt haben jetzt, wie sich das entwickelt. Und wir werden da hinterher sein und gegebenenfalls auch einschreiten müssen, weil die Schiedsrichter trotzdem angewiesen sind, das Spiel in Realgeschwindigkeit zu leiten. Dieser Video-Review, und da darf man sich nicht vertun, der ist nicht dafür da, um ein Spiel zu leiten. Er ist lediglich dafür da, das, was sie gesehen haben, zu kontrollieren. Und sie haben die Möglichkeit, etwas, wenn es falsch ist, richtig zu machen. Es ist eine Kontrolle. Im besten Fall bestätigen sie immer nur das, was sie auf dem Eis gesehen haben.
Okay. Jetzt haben wir erst zwei signifikante Änderungen ja schon mal im Torhüter, der auf der einen Seite schnell spielen soll, nicht überall spielen darf und die Kontrolle von großen Strafen mit Abstufung von Boarding, Check von hinten und Check zu Kopf mit unterschiedlichen Strafmaß. Gibt es noch was, was sich geändert hat, das vielleicht signifikant ist?
Ja gut, diese Strafen, die ich gerade erwähnt habe, das sind diese nicht so brutalen Sachen, muss man dazu sagen. Also das sind einfach Spielstrafen, die passieren. Dann gibt es aber noch die gefährlichen Sachen, wie zum Beispiel Check von hinten, wo es dann genau im Gegenteil geht. Also da ist das Strafmaß auch hochgesetzt worden. Bei Check von hinten gibt es die Option für 2+10 schon mal nicht mehr. Da gibt es nur noch eine 5+Spieldauer oder eine Matchstrafe. Und beim Check zum Kopf, was auch eine sehr gefährliche Aktion ist, wenn der Check wirklich gegen den Kopf geht und der Kopf die Haupttrefferfläche ist, haben Sie nur noch die Möglichkeit, wenn es wirklich nur ein reines, sage ich mal, ein Streifschuss ist und nichts weiter passiert, können Sie 2 Minuten geben. Ansonsten haben Sie nur noch die Möglichkeit, eine Matchstrafe zu geben.
Da geht okay, ganz kurz für mein Verständnis, wenn die Schiedsrichter sich die Videosequenz nochmal angeschaut haben, können sie ja die Strafe reduzieren. Zum Beispiel statt einer, sagen wir mal, Matchstrafe auf eine 2-Minuten-Strafe gehen. Korrekt?
Ja.
Aber sie können diese Strafe nach wie vor jetzt noch nicht revidieren im Sinne von, es war ein Fehler, wir haben das falsch gesehen oder sie hat sich in der Videosequenz anders dargestellt, sie wird komplett abgeschafft. Das ist ja nach wie vor nicht der Fall. Warum nicht, zum Verständnis für die Fans? Oder erklär es mir, wie es richtig ist?
Ja, also das, was du gesagt hast, ist richtig. Die Idee bei großen Strafen ist, dass sie zum Video gehen müssen. Bei großen Strafen, Matchstrafen, müssen sie zum Video gehen. Und es ist ja was passiert, definitiv. Und da haben Sie vielleicht aufgrund Ihrer Position oder das, was Sie gerade gesehen haben, wenn Sie beim Video sind, sehen Sie nochmal andere Bilder und kommen vielleicht zu dem Schluss, dass es nicht eine 5-Minuten-Strafe wert ist. Und Sie können die in dem Fall reduzieren auf 2. Anders ist das, wenn Sie Strafen kontrollieren bezüglich eines hohen Stocks, 2+2. Da ist es so, dass Sie dann im besten Fall auch rausgehen und Ihre Entscheidung bestätigen. Allerdings gibt es beim hohen Stock die Intention, dass, also erstens, wenn es offensichtlich ist, dass es ein hoher Stock ist, müssen Sie nicht gehen. Das ist schon mal eine Ausnahme zu den Major-Strafen, zu den großen Strafen. Und die Regel bezieht sich im Endeffekt auch, wir nennen es Friendly Fire. Das kann ja auch ein Schläger vom Mitspieler sein oder zum Beispiel ein Puck. Und in dem Falle würden Sie gar keine Strafe geben. Das ist aber ein Unterschied zwischen den großen Strafen, wo Sie müssen und Sie gehen von 5-2 gegebenenfalls. Und bei hohen Stock ist es so, dass Sie bestätigen oder gar nichts geben.
Und weg von den Strafen, Lars, vielleicht noch ein letztes Ding, was neu ist, was signifikant sein kann im Spielverlauf, was das Spiel auch schneller macht, Abseits.
Abseits, ja. Da wird in der IIHF auch das 3D-Abseits eingeführt, was im Endeffekt bedeutet, in der Vergangenheit war es so, dass beim Angriff der Spieler so lange warten musste, bis sein Kollege oder der Puck in der Zone ist und sein Schlittschuh musste Kontakt mit der blauen Linie haben. Also der Schlittschuh musste auf dem Eis sein und die blaue Linie berühren. Jetzt ist es so, dass es reicht, dass der Schlittschuh in dem dreidimensionalen Bereich über der blauen Linie sein kann, um nicht abseits zu sein. Gilt allerdings nur, wenn der Spieler von einer Onside-Position reinläuft. Also von einer Position kommt aus der neutralen Zone. Sobald er in einer Offside-Position ist, zum Beispiel bei einem angezeigten Abseits, muss er wieder rauskommen, die Zone freimachen und dabei muss er seinen Schlittschuh weiterhin auf der blauen Linie haben.
Lars, wir sind ein bisschen eingeschränkt mit der Zeit. Eins würde mich aber noch interessieren, wie schwer ist es für die Schiedsrichter, das umzusetzen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre das alles, Sachen verstehe ich, für manche tue ich mich erstmal schwer, weil ich es nicht genau einschätzen kann, weil ich glaube, man muss erst ein Gespür dafür kriegen. Wie schwer ist es für die Schiedsrichter, das dann wirklich umzusetzen?
Extrem schwer, sage ich ganz ehrlich, weil für sie ist das alte Regelbuch natürlich in Fleisch und Blut. Da wissen Sie, was Sie machen müssen. Sie gehen aufs Eis, Sie handeln intuitiv. Für Sie ist es jetzt so, dass Sie seit Wochen das Regelbuch studieren, die Theorie haben, jetzt die Vorbereitungsspiele und die CHL-Spiele natürlich haben. Es klappt sehr gut, muss ich dazu sagen, im Moment. Sie sind wirklich dahinterher, aber Sie haben es halt auch noch nicht gelebt, das Regelbuch. Und das fängt jetzt an und wir kriegen immer mehr Fragen. Es geht auch schon ins Detail, was sehr gut ist, wenn schon Detailfragen kommen. Von daher sehe ich das eigentlich sehr positiv. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch dazu, dieses Jahr, dass wir 5 nordamerikanische Schiedsrichter haben, die quasi auch in der DEL arbeiten werden und die unsere Jungs quasi unterstützen werden, was das angeht. Weil die sind natürlich mit dem Regelbuch schon seit Jahren vertraut.
Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen lieben Dank für diese Information und das Ganze ein bisschen zu erklären hier den Eishockey-Fans. Gerade in der Frühphase dann der Saison wird es bestimmt noch das ein oder andere überraschte Gesicht geben. Vielleicht nicht nur von Fans, sondern auch von Spielern auf dem Eis, die wissen, so wird es jetzt ja umgesetzt, die noch nicht die Möglichkeit hatten, so richtig dann. Natürlich wird man es im Vorbereitungsspiel und alles schon erleben, aber es ist dann sicherlich im Kampf um Punkte nochmal eine andere Situation. Ja, und euch dann alles Gute für die Umsetzung und dann auch sicherlich in der, ja, wie sagt man, fortlaufenden Diskussion und sicherlich auch immer wieder an Annäherung an das, was das Optimale für den Sport ist. Lars, vielen Dank und beste Grüße.
Grüße zurück, vielen Dank und viel Spaß noch weiterhin beim Podcast.
Danke, Lars. Danke. Ciao. Ciao.
Ja, das wird sicherlich immer wieder dann zu neuen Diskussionen führen, aber sowas hält ja auch am Leben, sowas hält frisch, sowas bringt Dynamik in Sportarten rein. Wie sagt man immer im Fußball, wenn du alles über Videobeweis regeln könntest, ja, dann würdest du nicht mehr diskutieren, hast einen Videobeweis, wird trotzdem nach wie vor heftig diskutiert, so soll es sein. Emotion brauchen wir. So, liebe Leute, Basti und Rick, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, denn wir machen jetzt Check It Out, die 15 Clubs unter der Eishockey-Show-Lupe, wenn man so will. Aber das Ganze, damit ihr auch ein bisschen under pressure seid, im Powerplay. Das heißt, ihr habt jetzt für unsere Eishockey-Show-Analyse für jedes Team immer 2 Minuten Zeit. Also wie so ein Minutensteak auf dem Grill, muss man sich das vorstellen. Schon draufgelegt, schon fertig. So ist es. Und wir nehmen uns die Teams mal anhand der Platzierung der vergangenen Saison vor. Also erst die beiden 7. der Gruppen, dann die 6., 5., 4. Machen dann mal einen kurzen Zwischenstopp für den Aufsteiger in die DL. Und dann geht es so weiter, bis wir irgendwann auch beim Meister sind. Aber dementsprechend erstmal die Frage an euch. Seid ihr überhaupt bereit dafür? Könnt ihr diesen Druck standhalten, jetzt in der Kürze der Würze hier eine Analyse rauszuhauen? Weil das ist ja die große Kunst. Ich glaube, labern können viele, auf den Punkt sprechen.
Ich glaube, bereit sind wir natürlich, Stash. Ob wir es können, ist natürlich die andere Sache. Sprechen kannst du immer, ob dann aber was Vernünftiges dabei ist, du weißt es in diesem Podcast.
Also ob alles dabei ist, ist natürlich die Frage, wirklich das Relevante jetzt so. Aber wir versuchen das Ganze mal. Ich finde es spannend, weil insgesamt muss ich auch sagen, ich glaube, es gibt sowieso sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wenn man es vergleicht vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Viel mehr Spiele, ja, dieses Jahr als zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr. Insgesamt wird es da einiges sehr unterschiedlich geben. Deswegen bin ich gespannt, auch wie sie die Teams ja geben diese Saison.
Ja, ich glaube auch, du kannst. Ich glaube, was wir definitiv herauslassen müssen, ist ein Vergleich zur letzten Saison. Das war eine Saison unter ganz anderen Voraussetzungen. Du sagst es auch, Rick, mit viel weniger Spielen, die spät angefangen hat, die ja eine Notsaison tatsächlich war. Ich glaube, das muss man abhaken. Und ich glaube, Vergleiche mit der letzten Saison hinken definitiv.
Hinken schon. Trotzdem muss man sagen, es ist eine sportlich kurze Saison gewesen und eine wirtschaftlich schwere, die ja möglicherweise noch in den Köpfen von dem einen oder anderen drin ist. Jetzt kommen Zuschauer dazu. Du hast komplett andere Begebenheiten wieder. Da musst du dich schon erstmal drauf einstellen auch.
Klar.
Das wird schon spannend sein,
klar,
wer das schnell kann.
Das ist klar. Let's go.
Let's go. Das ist übrigens hier euer Signal. Habt ihr es gehört?
Wir haben es gehört.
Wenn das kommt, liebe Leute, dann sind die 2 Minuten vorbei. Ihr werdet rausgebuzzert und selbstverständlich heißt das, ihr dürft, je nachdem, wer gerade spricht, noch den Satz zu Ende bringen. Ja, so viel gönne ich euch. Das ist in Ordnung. Aber nicht nochmal irgendwie vom Hölzken aufs Dirksken und nochmal hintenrum durch die Blume noch was Neues als Idee rausbringen. Das ist dann vorbei. Sonst quatsche ich einfach drüber.
Das neue Element der Banderbuzzer.
Stark. Wir beginnen mit den Nürnberg Ice Tigers. Dementsprechend, Goldi, go ahead.
Okay, Nürnberg. Letztes Jahr die zweitwenigsten Tore geschossen, dafür aber die zweitmeisten bekommen. Warum kann es dieses Jahr besser werden? Ich glaube, erstmal haben sie sich gesteigert in der letzten Saison. Gegen Ende der Saison waren sie deutlich besser. Fischöder ist in seinem zweiten Profijahr als Trainer. Ich glaube, das kann absolut ein Vorteil sein. Wichtige deutsche Spieler wie zum Beispiel Treutle oder Schmölz, der letztes Jahr 19 Tore geschossen hat, sind blieben. Und Was ich auch interessant finde, es kommt mit Blake Parlett einer dazu in der Verteidigung, der Erfahrung hat. Ryan Stower hat auch Erfahrung. Der kann körperlich, der kann, hat auch einen Scoring-Touch, aber er ist natürlich auch schon 34 Jahre alt. Es gibt schon ein paar wichtige Spieler, die ein gewisses Alter haben, die müssen funktionieren und dann kann es für Nürnberg dieses Jahr besser ausschauen. Wie viel Zeit? Was habe ich braucht?
54 Sekunden, Basti.
So, ich übernehme direkt und ich sage, Rick hat da schon viel gesagt, auch über Frank Fischöder. Ich glaube auch, dass das tatsächlich ein großer Erfahrungswert ist, den er letztes Jahr gemacht hat. Ich glaube aber auch, dass die Personalie Stefan Usdorf einen großen Impact haben wird auf Nürnberg. Der hat am Anfang also angetreten und gesagt, hey, ich kann nicht viel machen. Da sind viele Verträge, die einfach weiterlaufen. Das wird schwierig. Ich glaube, er hat über den Sommer hart gearbeitet, hat auch trotzdem viele Verträge anders gestaltet, auslaufen lassen, vielleicht doch aufgelöst. Ich glaube, Nürnberg hat sein Gesicht mehr verändert, als das eigentlich am Anfang hätte sein können oder sein sollen. Und ich glaube auch, dass da eine Entwicklung da ist. Man ist ja letztes Jahr von null gestartet, nachdem man eigenständig in Anführungszeichen wieder ist. Ich glaube, Nürnberg wird eine definitiv viel bessere Rolle spielen, als sie das in der vergangenen Saison gemacht haben. Da hinkt wieder mein Vergleich, den ich eigentlich nicht wollte mit der vergangenen Saison. Aber ich glaube, Nürnberg ist durchaus ein Club, der Zeit hat, sich zu entwickeln, der die Zeit braucht, sich nochmal zu entwickeln. Aber ich glaube, die sind richtig dabei. Die werden um die Playoffs mitfighten.
Sehr schön. Okay. Erstes Team abgehakt. Wir machen weiter. Basti, du darfst gerne jetzt eröffnen, wenn du magst, mit den Krefeld-Pinguinen.
Vielen Dank, die Krefeld-Pinguine. Gut, das ist eine ganz eigene Geschichte und man wird aus Krefeld tatsächlich nicht so richtig schlau. Ich kann die nicht fassen tatsächlich, weil ich sehe bei Krefeld keinen Plan. Ich sehe dort keinen Stamm, der aufgezogen wird. Und meines Erachtens brauchst du für eine erfolgreiche Mannschaft einen Stamm an Spielern, der über Jahre wächst. Das ist ein wildes Durcheinander. Das war es in der letzten Saison. Das ist es in diesem Jahr auch. Man holt prominente Namen. Man schmeißt ordentlich Geld auf den Markt aus Krefeld, was man tatsächlich so hört. Ob das Ganze so zusammengewürfelt auf die Schnelle funktionieren kann, da bin ich weiterhin sehr skeptisch und ich hoffe weiterhin sehr, dass die Kurve bekommen, weil Krefeld ein Standort ist, der sehr wichtig für die deutsche Eishockeyliga ist, der sehr viel Tradition hat, der eine Fanbase hat, die tatsächlich einzigartig ist, die leidensfähig sind, ja, die aber so treu sind wie sonst kaum irgendjemand. Das Geflecht in Krefeld sagt mir persönlich jetzt nicht so zu. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und bin sehr gespannt, was die Pinguine dieses Jahr aufs Eis zaubern mögen.
Ja, ich fange mal mit jemandem an, der mich wirklich interessiert, den sie geholt haben. Der da allerdings überhaupt keinen Sinn macht. Das ist der Co-Trainer Igor Zakharkin. Wer den kennt, weiß, der war sehr, sehr erfolgreich über viele Jahre, immer mit Bykov gemeinsam. War der von Bykov der Co-Trainer bei der russischen Nationalmannschaft, aber auch bei Clubs. Und der hat sehr, sehr viel für ihn gearbeitet. Der ist da jetzt allerdings unter einem US-amerikanischen Trainer. Ob das Sinn macht und ob die die gleiche Philosophie haben, lasse ich dahingestellt. Trotzdem die Personalie sehr interessant. Wenn man drauf schaut, letztes Jahr im Durchschnitt 4,4 Gegentore pro Spiel und insgesamt nur 5 Siege. Das muss sich ändern. Auf der Torhüterposition ist weiterhin Bellof. Der hat mich jetzt letztes Jahr nicht überzeugt. Der braucht eine Top-Saison. Jesper Jensen Abo, den kennt man international, den haben sie als Verteidiger geholt. Das muss wirklich das Bollwerk hinten drin sein. Und auch Bergström und Sabolötsch müssen funktionieren, sonst wird es echt schwer. Das Wichtigste wird Ruhe im Team und im Umfeld sein.
Sehr schön. Gefällt mir jetzt schon, dieses Team. Mega. Vor allem, weil ich so wenig machen muss. Aber es ist ja nichts Neues. Augsburger Panther. Goldi, du darfst dann auch direkt wieder durchstarten mit dem AEV.
Ja, ich sage mal so, ich finde, da ist ein doch großer Umbruch da, auch wenn es jetzt nicht so viele Spieler sind. Der Trainer ist raus mit Tuomi, da ist Marc Petersen da und ich glaube, ein deutscher Spielerstamm, der über Jahre hinweg da wirklich sehr tonangebend war, mit Sesemski an der blauen Linie, Tölzer, vorne Hafenrichter und Holzmann, die sind weg, da hat sich also schon was geändert. Interessant, Marc Petersen ist schon seit 11 Jahren Cheftrainer, war 7 Jahre jetzt in Dänemark. Da hat er auch die Meisterschaft gewonnen. Also es wird interessant sein. Ich glaube, es wird ganz interessant sein im Standort Augsburg, dass er natürlich die Mannschaft hinter sich bringt, aber auch die Fans. Also da muss sich im Eishockey ein bisschen was ändern vom Spieler her. Chad Nearing interessiert mich sehr. Der war ein sehr starker Spieler in Düsseldorf. Der ist jetzt aber 1,5 Jahre raus. Man kann sich erinnern, wie er verletzt war in Düsseldorf, hat Düsseldorf auch Probleme gekriegt. Ich bin gespannt, wie er dieses Jahr in Augsburg zurückkommt.
Ja, Augsburg, ich finde auch, man hat es trotzdem, du sagst es, Rick, viele Abgänge, viele namhafte Abgänge, vor allem auf dem deutschen Sektor. Trotzdem schafft es Augsburg über die Jahre jetzt immer seinen Stamm und seine Leader, seine Achsen beizubehalten. Das ist nach wie vor für mich ein Olivier Roy hinten drin. Wenn der nicht verletzt wird, dann ist der natürlich eine Bank. Dann hast du Brady Lamb und natürlich Drew LeBlanc, für mich weiterhin einer der besten Spieler in der Liga. Also diese Achse steht weiter. Ich glaube auch, dass die sehr sinnvoll ergänzt wurde. Und tatsächlich ist das Thema Mark Pedersen als Trainer, denn wer das Augsburger Publikum kennt, der weiß, dass die sehr kritisch waren mit Trey Toomey, mit der Spielweise der Mannschaft, mit Trey Toomey sehr kritisch umgegangen sind, damit überhaupt nicht einverstanden waren. Da war sehr viel Gegenwind da in den letzten 2 Jahren. Das kann sich ändern, das kann in Augsburg aber auch in eine andere Richtung schlagen. Deswegen ist schon Mark Pedersen die zentrale Figur als Trainer tatsächlich über Erfolg oder Misserfolg in Augsburg. Wie kriegt er dieses Kollektiv zusammen? Ich glaube, vom Potenzial ist Augsburg gut dabei.
Sehr schön. Und damit sind wir beim Tabellensechsten in der anderen Gruppe. Wir hangeln uns ja von Gruppe zu Gruppe, weil es ja im letzten Jahr so gespielt wurde mit Nord und Süd, und sind bei den Kölner Haien der Sechste. Der achtmalige deutsche Meister, der letzte Titel, er jährt sich ja dann, glaube ich, zum Ende der Saison auch schon zum 20. Mal oder 20 Jahre ist es dann her. Basti, du darfst jetzt als letzter von gerade nun wieder beginnen mit den Haien.
Tja, die Haie, auch da steht ein großes Fragezeichen weiterhin. Abgänge sind natürlich, ich sage es vor allem, wenn du so einen Local Hero wie Freddy Tiffels nicht halten kannst und verlierst, dann ist das natürlich für das Gesamtprojekt Kölner Haie schon mal ein herber Schlag. Das ist eine Integrationsfigur, das ist so ein junger Spieler, den du eigentlich haben willst als Homeboy, den verlierst du. Die Haie haben einen Sparsektor so ein bisschen auch angesetzt, die Importpositionen seit Jahren nicht so hervorragend besetzt, wie man das von den Kölner Haien eigentlich zuvor immer kannte. Jetzt hat man sich nochmal einer Veränderungskur tatsächlich so unterzogen und James Shepard zum Beispiel, auch Vertrag aufgelöst, der will dort nicht spielen. Das ist einer der besten Spieler dort letztes Jahr gewesen. Eggeson hat man gehen lassen. Man hat sich da komplett ein neues Gesicht wieder mal gegeben. Und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Aus den Haien werde ich bis jetzt, aber ich habe sie auch noch nicht gesehen und deswegen möchte ich die nicht so einschätzen. Aber schlau werde ich aus dem Haie-Kader noch nicht.
Ja, du hast schon viel angesprochen. Tatsächlich fällt als erstes auf die Abgänge. Dominik Tiffels ist auch noch dabei. Beide Tiffels weg. Kommen wir mal zurück auf die Torhüterposition. Ich glaube, Poggi hat letztes Jahr keine besonders gute Saison gehabt. Das ist das größte Problem in Köln gewesen, glaube ich. Er braucht ein konstantes Jahr. Wo ich interessant finde, wenn sie Colt haben, weil ich wirklich finde, dass das jemand ist, der auch eine Mannschaft anschieben kann, ist Tureson. Das ist eine gute Verpflichtung im Sturm. Der hat Physis und der kann Tore schießen. Jetzt muss man weiterschauen, was ist noch kommen. Jonas Holles, sehr bekannt, international Verteidiger, ist inzwischen aber auch schon 34 Jahre alt. Der hat zwar viel Erfahrung, hat viel Spielverständnis, aber ob der wirklich auch jetzt, wo er angeschlagen ist und zum Teil gar nicht spielt, ob der wirklich die Position einnehmen kann, das muss Nummer 1 oder Nummer 2 Verteidiger sein, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und das wird eine ganz interessante Personalie, weil auf die wird es wirklich drauf ankommen bei den Kölner Haie.
Oha, jetzt hast du sogar geschafft vor dem Buzzer hier.
Ja, aber zieh den trotzdem, der ist geil.
Ich lasse die Uhr mitlaufen, 2:07, was ist mit deinem Buzzer?
Du, ich habe ja hier noch ein paar andere Dinge zu regeln, da habe ich mich wohl ein bisschen verbuzzert.
Was machst du denn nebenbei bitte noch außer uns zuhören, Digi?
Ja, ich hatte jetzt 2 Minuten Zeit, um auf Toilette zu gehen und bin halt bei 2:07 zurückgekommen. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, entschuldige, bin auch ein bisschen älter. Also ganz kurz, weiter geht's, weil quatscht nicht, weil ihr macht es super in der Kürze der Würze. Es ist ein Megaformat, ziehen wir durch für alle Versionen dieses Podcasts.
In der Kürze der Würze, sehr geil, Seth.
Ja, absolut. Schwenningen sind wir. Goldi, du kannst sofort starten.
Ja, Schwenningen, ich komme mal ganz kurz auf die Kaderzusammenstellung. Schauen wir uns nur mal die Kaderzusammenstellung an und da muss ich sagen, interessant.
Kleiner Gag, mach weiter.
Rasierst du dich nebenbei oder was hat er sich verfangen? Da kennst du nämlich definitiv meines Erachtens raus die Handschrift von Sundblatt. Es sind jetzt 4 Schweden auf der Importposition, 1 Norweger und im Verhältnis nur 3 Kanadier und 1 Amerikaner. Du hast im Tor mit Eriksson jemanden, der letztes Jahr bewiesen hat, dass er sehr starker Torhüter sein kann. Thoresson fehlt dir definitiv. Dafür ist mit Max Görz und Ken-Andre Olem wirklich Spieler kommen, die DL-Erfahrung haben. Und ich bin sehr gespannt. Sie haben jemanden geholt, der schon mal in der KL auch gespielt hat, dem viel Potenzial nachgesagt wird im Sturm. Patrick Lund, das ist ein Spieler, da wo ich sage, da bin ich gespannt drauf, ob der wirklich diesen Impact geben kann, den sie brauchen, wenn Thoresson weg ist.
Mhm. Da wo, ich mit Rick mit, da, wo ich mit Rick mitgehe, ist natürlich die Personalie Niklas Sundblad auf jeden Fall. Das ist einer, der jetzt in seiner Zeit in Schwenningen durchaus was bewegt. Und mit bewegen, da werden die Spieler durchaus Bescheid wissen, was damit gemeint ist. Nee, der hat eine Philosophie, die zieht er durch, die kann er durchziehen. Ich glaube, das Umfeld in Schwenningen wurde extrem geschärft. Man hat sich richtig professionalisiert in den letzten 2 Jahren, um eben diese letzten Plätze immer wieder zu verlassen. Jetzt ist man dann in der vergangenen Saison knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt, war da echt lange auf Playoff-Kurs. Ich glaube, diese Mannschaft ist nochmal sinnvoll ergänzt worden und richtig gut ergänzt worden. Ich glaube, das ist mit die beste Schwenninger Mannschaft vom Papier her, die man seit langem dort gesehen hat, was natürlich nichts sagt. Ich glaube aber, dass Niklas Sundblad ein Trainer ist oder weiß, dass Niklas Sundblad ein Trainer ist, der aus dieser Mannschaft das Optimum rausholen wird. Rick hat es auch gesagt, die fahren eher die skandinavische Schiene, was sicher keine schlechte ist, wenn du so einen Trainer noch dazu hast. Und deshalb erwartet man von Schwenningen Großes. Dieser Erwartungsdruck natürlich, der steigt auch, der steigt im Umfeld. Und da sind wir gespannt, wie die mit umgehen.
So wird es sein. Gespannt sind, glaube ich, auch viele Fans, wie es in dieser Saison in Düsseldorf aussieht bei der DEG. Das ist die Platzierung 5 aus der anderen Gruppe. Ja, hat sich ein bisschen was getan oder auch eben nicht so viel getan? Ihr könnt das gerne einschätzen. Basti, go ahead. Was ist dein Eindruck vor der Saison? Wir reden immer übrigens vor der Saison und es ist unglaublich schwer, dann auch zu sagen, wo endet sowas. Deshalb machen wir das übrigens das als Hinweis auch absichtlich nicht mit, das sind jetzt die Titelkandidaten und das ist ein Abstiegskandidat, sondern wir versuchen es und ihr versucht es einzuschätzen. Was ist deine Meinung vor dem Start zur DEG?
Ja, die DEG hat definitiv ein Problem mit der Kohle. Das muss man so deutlich sagen. Da ist nicht mehr der Etat da, den man vielleicht in den letzten Jahren hatte, den man ausgeben konnte. Deshalb muss Niki Mond klug agieren. Und die DEG macht das ja nicht zum ersten Mal durch. Ich meine, da gibt es eine lange Geschichte, Zwangsabstieg, zweite Liga. Da gibt es aber auch diese Geschichte, als damals Daniel Christoph Kreuzer übernommen hat. Eine Mannschaft, die wenig Budget hatte und dann einfach auf junge Spieler gesetzt hat. Genau diesen Weg geht man in dieser Saison wieder. Man konnte große Namen wie Olimp und so nicht halten. Einen Nikolas Jensen, dessen Vertrag man aufgelöst hatte. Man kann das einfach nicht mehr mitgehen, weil das Budget nicht stimmt. Man versucht aber, das Beste draus zu machen. Und ich meine, ich werde niemals irgendwas kritisieren für Clubs, die auf junge deutsche Spieler setzen. Und genau das macht die DEG. Gibt denen die Zeit, gibt ihnen Entwicklungspotenzial, gibt ihnen die Möglichkeit, DEL zu spielen. Das ist ja eigentlich genau das, was alle wollen, was alle immer fordern. Die DEG macht das dieses Jahr. Das Problem, was natürlich dahinter stehen könnte, ist, wir haben es angesprochen, Auf- und Abstieg. Das heißt, das könnte schon ein hartes Ding werden für die DEG in dieser Saison tatsächlich. Aber ich glaube, dass die das wuppen werden, dass wir eine leidenschaftliche DEG mit jungen und guten Spielern sehen werden.
Ja, Basti hat schon viel gesagt. Du merkst die Abgänge. Ich glaube, vor allem Nikolas B. Jensen schmerzt sehr. Der hat sehr viel Eiszeit weggefahren. Der kann Überzahl und Unterzahl eigentlich, der ist weg. Die Verteidigerposition ist für mich so, naja, besetzt, sage ich jetzt mal. Man hat jetzt Jonas Järvinen neu geholt. Ansonsten, ich gebe dir recht, wenn man auf die deutsche Mischung schaut, die ist wirklich gut bei der DEG. Es sind auch einige dabei aus der DL2, auch Mac Olli, da haben wir Importstelle geholt. Es kommt Jerry D'Amigo zurück, den hat man auch schon in der deutschen Eishockey-Liga gesehen. Ich glaube trotzdem, dass es insgesamt eine schwierige Saison wird und ich glaube, dass die an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachverpflichten müssen. Aber das ist dem Sparkurs geschuldet, wie der Basti das auch gesagt hat.
Okay, hast noch die Kurve bekommen, Olli, ganz stark, weil du hast jetzt aufgrund der Vorrede von Basti gar nicht so viel Zeit. Bisher habt ihr das eigentlich ganz gut hingekommen, dass jeder so eine Minute hat, aber sehr schön. So ist das, in Live-Sendungen ja auch, das muss ich euch ja nicht erzählen. So, jetzt haben wir ja gesagt, machen wir ein kurzes Break, wenn man so will, zumindest tabellarisch und bringen das neue Gesicht, New Hockey Face, habe ich es vorhin gesagt, mal mit rein in die Eishockey-Show und reden über die Bietigheim Steelers, den Meister in der DL2. Und das tun wir jetzt nicht einfach, indem wir euch 2 Minuten geben. Wir geben ihm, der uns zugeschaltet ist, sogar ein bisschen mehr. 2,5 bis 3 Minuten. Denn ich glaube, er verkörpert den Standort Bietigheim schon sehr, sehr gut. Dort geboren, ich glaube auch ausgebildet in der Jugend, über 300 Spiele in der DL gemacht und seit 2019 ja auch wieder zurück in der Heimat. Und erst war es eben DL 2 und jetzt in der neuen Saison mit den Steelers ganz frisch in der Liga ist es wieder die DL. Und wir sagen herzlich willkommen, Tim Schüle in der Eishockey-Show. Grüß dich.
Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, denn natürlich wollen wir ein bisschen was in Erfahrung bringen rund um ja die neue Farbe in der deutschen Eishockey-Liga. Erstmal grundsätzlich, Tim, ich weiß, es wird trainiert, es wird vorbereitet, alles, um es möglicherweise perfekt zu machen zum Start in die deutsche Eishockey-Liga. Aber wie groß ist erstmal auch so von deiner Wahrnehmung die Aufregung, die Euphorie am Standort und wie macht sich das auch vielleicht bemerkbar?
Ja, klar. Vorbereitung ist ja abgeschlossen, ab morgen geht's los. Es ist immer noch verrückt, muss ich sagen. Es fühlt sich immer noch komisch an, aufgestiegen zu sein, weil, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahre lang ist der Meister nicht aufgestiegen und ja, jetzt werden wir Meister und gehen hoch und starten am Freitag gegen Ingolstadt zu Hause, was sich immer noch total komisch anfühlt, aber wir freuen uns riesig auf die Herausforderung.
Tim, lass uns noch mal kurz zurückblicken. Du bist jetzt schon eine Weile wieder in Bietigheim auch dabei. Bietigheim, Entschuldigung, dabei. Hey, ich habe das immer noch drin. Richtig. Bietigheim, ganz wichtig, Bietigheim. Tim, in diesem Finale gegen Kassel, ihr wart ja eigentlich schon fast geschlagen, das muss man auch mal sagen, und wart eigentlich raus. Nimm uns doch noch mal zurück in diese Finalserie, die ja eine Kuriose war.
Ja, komplett. Also klar, es ging ganz schnell mit dem 2-0. Wir waren relativ zügig hinten, haben auch nicht gut gespielt die ersten 2 Spiele, haben dann noch Verletzungen dazu bekommen, wo wir dann alle irgendwann gedacht haben, boah, jetzt wird's verdammt eng. Der Nicky Gotsch ist ausgefallen, der Riley Sheen, unser Topscorer, ist ausgefallen, der Brett Breitkreuz ist ausgefallen und ja, dann sind wir zu Spiel 3 mit einem kleinen Kader gereist und hatten einfach nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, am Ende vom Tag hat es das ausgemacht. Wir sind in jedes der Entscheidungsspiele 3, 4 und 5 mit einem Rückstand ins dritte Drittel gegangen. Aber es war uns eigentlich alles scheißegal, muss ich sagen.
So soll es sein. Und das ist dann manchmal auch der Grund für Erfolg. Ne? Einfach immer weitermachen.
Hat ja Olli schon gesagt. Wie gesagt, es war für uns einfach... Es gab nichts mehr zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Wir waren 2-0 hinten, ich glaube 2-1 ins dritte Drittel gegangen. Und ja, es ist einfach für uns gelaufen am Ende.
Und Tim, wie war denn die Zeit danach? Ihr hattet, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ihr hattet auch mal kurz im Sommer 2000, lass mich überlegen, 20, die DEL2-Lizenz in erster Instanz nicht bekommen. Dann doch noch der Start in die DL2. Wie war es jetzt, dieses Warten? Spielen wir DL, bekommen wir die Lizenz, ja oder nein? Und was hat sich dann bei euch in Bietigheim abgespielt tatsächlich, als es hieß, hey, Leute, wir starten tatsächlich DL?
Ja, der letzte Sommer war auf jeden Fall aufregend vor der Saison. Der jetzige auch. Wir hatten eine relativ kurze Pause durch das, dass wir lang gespielt haben und uns einfach 100% darauf vorbereiten wollten, haben wir nur 2 Wochen Pause gemacht und haben hier mit den Jungs, die vor Ort waren, angefangen zu trainieren und haben das dann eigentlich während dem Training mitbekommen. Und ja, natürlich, da war die Freude riesengroß und wir wussten, dass wir noch einen Schritt oder noch einen Step mehr machen müssen jetzt.
Lassen Sie mal ein bisschen an die Herangehensweise von euch drüber sprechen. Also ich finde es ja sehr spannend. Also wenn man so draufschaut, es hat sich wenig im Kader getan. Das heißt für mich, wenn ich von außen draufschaue, der Kader vom letzten Jahr hat die Möglichkeit, quasi eingespielt mal zu agieren. Und auch die Spieler, die letztes Jahr wichtige Rollen übernommen haben, können in ihren Rollen agieren. Siehst du das auch so?
Ähnlich. Also wir haben jetzt natürlich 5 Ausländer mehr als letztes Jahr. Wir haben mit dem Tine Braun und Daniel Weiß natürlich 2 gestandene DL-Profis dazu bekommen, die ihre Rollen überall gespielt haben. Von daher rutscht bei uns schon eigentlich jeder auch ein Stück weit in eine andere Rolle, würde ich sagen. Vielleicht ist es einfach, wenn man sagt, jede Reihe rutscht eine nach hinten. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es viele Spieler gibt, wie jetzt Max Renner, Norman Hauner, Breibisch und auch ich, die eine andere Chance in der DL bekommen, wie sie zuvor hatten.
Lass da mal drauf eingehen, lass mal auf dich eingehen. Du hast letztes Jahr unheimlich stark gepunktet. Das ist was du zuvor vielleicht in der DL nie so unter Beweis stellen hast können, weil du die Position nicht bekommen hast. Vielleicht das Überzahl nicht den offensiven Output dementsprechend auch nicht so generieren konntest. Gehst du davon aus, dass das dieses Jahr jetzt das ist, dass du es zeigen kannst, dass du es in der DL auch kannst?
Ja, ich glaube, da bin ich realistisch genug. Und die DL ist ein anderes Eishockey. Und annähernd so punkten wäre natürlich ein Traum, aber da bin ich ehrlich genug und da weiß ich, glaube ich, auch, dass es nicht ganz so viel werden wird. Aber ich werde natürlich alles dafür tun, um da auf jeden Fall ranzukommen oder um auf jeden Fall eine andere Punkterolle zu spielen, wie ich sie davor gespielt habe in der DL.
Aber Moment, Tim, pass auf, weil du das gerade einordnest. Also auf der Homepage des Steelers steht ja, du gehörst zu den besten Verteidigern, überragende Qualitäten in der Offensive, begnadeter Skater mit einem harten und präzisen Schuss. Also wieso sollte man da nicht noch in der DL nochmal auf dem Niveau ankommen? Sorry, das ist ja, also mehr kann doch da gar nicht stehen.
Nein, natürlich. Also das ist ja auch das, glaube ich, was mein Spiel ist. Ich bin jetzt nicht keine Defensivwand oder sonst was. Ich lebe schon davon, auch mich offensiv einzuschalten. Das will ich natürlich auch, klar. Aber wir haben es jetzt in der Vorbereitung schon gemerkt. Ich muss sagen, die Vorbereitungsspiele gegen die DL-Mannschaften, ohne jetzt eine DL-2-Mannschaft kleinreden zu wollen, aber die Vorbereitungsspiele gegen DL-Mannschaften waren deutlich härter als jetzt zum Beispiel die Playoffs letztes Jahr in der zweiten Liga.
Aber mal so gefragt, um das auch einzuordnen für Fans, die mit Bietigheim vielleicht jetzt gar nicht so viel anfangen können, weil sie auch vielleicht die DL2 nicht so verfolgen. Auch das gibt es ja. Wie viele Underdogs seid ihr? Und ich weiß, es ist nicht zu vergleichen, auch mit der Struktur des Vereins. Und Goldi hat es ja auch gerade gesagt, in der Art und Weise, wie der Kader sich jetzt nicht gerade dramatisch groß verändert hat. Aber Bremerhaven zum Beispiel in der ersten Saison direkt in die Playoffs. Wie viel Vorbild kann sowas dann auch trotzdem vielleicht sein?
Ja, das zeigt uns auf jeden Fall, dass es möglich ist. Aber ich glaube, wir haben ganz klar auch von Vereinsseite und auch intern in der Mannschaft das Ziel, wir wollen auf jeden Fall drinbleiben und ich glaube, dass Richtung Pre-Playoffs trotz allem alles möglich sein kann. Mit dem Kader, wir sind ja eingeschworene Truppe. Ich meine, wir sind zusammen aufgestiegen, das gab es lange nicht und ich glaube schon, dass wir überraschen können, aber dafür müssen wir Tag für Tag, ja, das ist eine Floskel, wahrscheinlich habt ihr ein Phrasenschwein, aber das zahle ich gern. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gehen, wir müssen einfach uns jedes Spiel zerreißen und alles dafür tun, um jeden einzelnen Punkt mitzunehmen.
Unabhängig jetzt vom Sportlichen, was macht dieser DEL-Aufstieg mit der Stadt Bietigheim, mit der Euphorie in dieser Stadt, die ja durchaus ein kleiner, aber gewachsener Eishockey-Standort mittlerweile ist, Tim? Was ist da spürbar für euch als Spieler, wenn ihr durch die Stadt geht? Was ist da los? Wie steht diese Stadt hinter euch? Wie sehr hat die Bock? Wie geil ist die auf DEL?
Muss ich schon sagen, also gerade auch nach der Meisterschaft ist das Eishockey ist wieder mehr in Fokus gerückt. Wir haben ja hier viel Konkurrenz, was Sport angeht, in Bietigheim für eine relativ kleine Stadt eigentlich. Mit den Handballern und die Basketballer ums Eck und sonst was. Aber ich glaube, dass auch für die Eishockey-Fans in Bietigheim es einfach nochmal was Neues sein wird. Es kommen endlich wieder neue Mannschaften in die Halle, neue Stadien zum Auswärtsfahren und. Das wird, glaube ich, am Ende vom Tag viel ausmachen.
Tim, vielleicht eine Frage noch, was mich interessiert. Da müssen wir auch schon schnell zum Ende kommen. Ihr habt einen neuen Nummer-1-Torhüter, so wie ich das sehe, aus Finnland. Was hat der für einen Eindruck bisher gemacht? Wenn ich ihn richtig ausspreche, heißt er Aito Kallio.
Ja,
da lacht der Basti. Richtig. Tim, da musst du ganz kurz warten, weil der Basti lacht, weil der ist ja der Einzige, der bei uns Schwedisch, Finnisch, Norwegisch und noch 27 andere internationale Sprachen
spricht. Nein, aber ich freue mich, wenn der Rick das so übertrieben noch ausspricht. Weltklasse.
Tim.
Ja, es war witzig, weil ich glaube, das erste Vorbereitungstrikot kam und da war sein Name direkt mal falsch geschrieben. Irgendwo ein T oder ein L oder irgendwas hat gefehlt. Ja, der Sammy kam an, ich muss sagen, für einen Torhüter brutal fit. Und ich glaube, er hat jetzt auch in den ersten Vorbereitungsspielen gezeigt, dass er für uns sehr wichtig werden wird, weil auf ihn wird es mit ankommen.
Weil wir gerade bei persönlichen Sachen noch sind. Und ich meine, Traditionen müssen ja auch bewahrt werden. Deshalb, Tim, die Frage, was steht auf dem Schläger von Max Renner?
hat sich nach wie vor.
Hat sich nichts geändert. Der Leberkäse steht immer noch drauf. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Drauf, ja. Das ist wichtig.
Sehr schön. Da haben wir ein bisschen was erfahren. Und ich glaube, Tim, für dich ja auch nochmal mit persönlicher Note eine schöne Geschichte, nochmal DL zu spielen mit Bietigheim, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Schritt aus der zweiten Liga hoch ist eigentlich heutzutage im höheren Alter, sage ich mal, nicht mehr möglich. Oh. Aber durch den Aufstieg hat es für viele nochmal den Traum gegeben, nochmal zurück zu seiner DL und einfach uns nochmal anders präsentieren zu können.
Sagt der Mann mit Gehör, wie hast du gesagt, im höheren Alter, der in wenigen Tagen, während wir jetzt aufzeichnen, 31 Jahre alt wird, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal schon, auch wenn man es nicht macht, weil es aber die Woche ist, wo der Podcast erscheint, herzlichen Glückwunsch, das wirst du ja dann im 31-Jährigen doch noch erleben, DL erneut. Und wir freuen uns auf, ja, ich habe gesagt, eine neue Farbe und sicherlich auch auf eine Mannschaft, die alles reinlegen wird mit den Bietigheim Steelers und natürlich auch mit dir. Vielen Dank für die Zeit, Tim. Ach so, sorry, ganz schnell. Unsere letzte Frage an alle Gäste heute, sportlicher Natur, worauf freust du dich am meisten? In einem kurzen Satz.
Dass wir in der DL sind und dass wir das Glück haben, dass die Zuschauer zurück sind.
Guter Schlusssatz, dementsprechend alles Gute und wir sehen uns on ice.
Tim, danke.
Danke euch.
Bis bald. Ciao.
Gerne. Ciao, Tim.
Mach's gut. Ciao.
So Leute, Bietigheim Steelers als neue Mannschaft abgehakt. Es geht weiter mit, ich weiß gar nicht, wer dran war von euch.
Wie schnell du sowas abhakst.
Ja, ja, das hat viel Tempo. Wir haben ja auch noch einen nächsten Gast in der Pipeline, also dementsprechend.
Okay, kein Videobeweis.
Straubing Tigers. Letztes Jahr Vierter in der Gruppe, Straubing Tigers.
Ja, ich glaube, da ist ein größerer Umbruch gewesen in dem Kader jetzt dieses Jahr, als wir vielleicht zuvor gesehen haben. Man muss sagen, es sind wichtige deutsche Spieler gehalten worden. Brandt und Eder, die haben eine sehr, sehr starke Saison letztes Jahr gehabt, die sind da geblieben. In der Verteidigung, was auffällt, zwei Verteidiger mit Manning und Lempel. Manning war ein Jahr inaktiv, hat viel Potenzial. Cody Lempel kennt man auch, aber hat letztes Jahr auch kaum gespielt. Also da bin ich gespannt. Da ist ein Fragezeichen dahinter. Die haben definitiv Potenzial. Wie werden sie kommen? Im Tor eine neue Person mit Karunen. Und im Sturm haben sie auch Potenzial geholt. Akeson als Topscorer von Köln zum Beispiel geholt. Dann einen deutschen erfahrenen Spieler mit David Elsner. Junge Spieler wie zum Beispiel Yannick Valenti, Joshua Samanski. Also die haben guten Kader mit viel Potenzial. Auf die bin ich gespannt.
Straubing weiter Kontinuität mit Tom Pogel. Ich glaube, auch das ist ein sehr wichtiger Fakt tatsächlich mittlerweile in Straubing, weil wir dürfen immer noch nicht vergessen, als Tom Pogel die Mannschaft übernommen hat, waren die Letzter. Und was der mittlerweile aus dieser Mannschaft gemacht hat, vor zwei Jahren Champions Hockey League Qualifikation, das waren schon große Sachen, die mittlerweile gemacht haben. Das ist ein kontinuierliches Wachstum in Straubing. Ich glaube auch, dass dann Cut gemacht wurde. Ich meine, Jeremy Williams musste gehen, der Rekordtorschütze in der DEL-Geschichte von Straubing, was schon ein hartes Ding ist. Aber diese Cuts, die kommen irgendwann, die sind unvermeidbar. Und ich glaube, ich halte es damit richtig. Ich glaube, der Kader ist sinnvoll verstärkt worden und ist auch von unten rauf, von den deutschen Spielern. Und ich betone da auch wieder Yannick Valenti, der ein unglaubliches Talent hat, der das nur ausspielen muss. Ich glaube, dass Straubing da ein guter Standort dafür ist mittlerweile, dass solche Jungs sich in der DL etablieren können. Straubing für mich absoluter Playoff-Kandidat.
58, 59, ja Wahnsinn, sogar vor der Zeit. Sehr stark, Jungs. Gehen wir weiter zu den Iserlohn Roosters. Basti, startet durch. Eine Mannschaft, die ja letztes Jahr Viertelfinale gespielt hat und da sogar nach einer 1-0-Führung gegen den späteren Meister unterlegen ist. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, Iserlohn Roosters sehen wir leider hier im Süden nicht so oft. Ich hoffe, das ändert sich auch in diesem Jahr wieder. Auch Christian Hommel hat da natürlich eine ganz andere Ära eingeläutet tatsächlich. Auch da wird vermehrt auf junge deutsche Spieler gesetzt. Und Iserlohn hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass man da als deutscher Spieler hingehen kann, dass du da gefördert wirst. Jetzt hast du mit Brad Tepper einen Ex-Spieler, der das Traineramt dann schon im letzten Jahr übernommen hat. Du hast mit Andi Jenicke, der eine überragende Saison letztes Jahr gespielt hat, einen richtig guten Torhüter hinten drin stehen. Und was Iserlohn immer wieder interessant macht, die holen halt Spieler, die man nicht kennt, hier in Europa zum Teil, die eben frisch aus der American Hockey League oder so kommen, die Neuland betreten, die für uns auch Neuland sind. Es ist wieder viel Fluktuation da, ja, in Iserlohn. Das ist man aber auch gewohnt und da darf man gespannt sein, wie Brad Tepper diese Truppe zusammenbringt. Iserlohn ist immer so, ja, du weißt es nicht genau, was kommt, aber ich glaube, der Output könnte ein ganz guter sein.
Ja, ja, interessant. Interessant, Basti. Also ich sehe es ein bisschen anders, weil dieses Jahr finde ich, dass die Spieler, die ihnen wirklich gut zu Gesicht stehen, eigentlich schon in Deutschland gespielt haben, die sie holen. Ich finde es sehr interessant. Brad Tepper ist von Anfang an Coach. Man muss auch wissen, Christian Hommel versteht sich mit ihm gut. Die haben ja gleiche Philosophie. Und diese deutliche Aufwertung, die ich schon sehe in diesem Kader, hat was mit Jungen zu tun auf der einen Seite. Aber spielerisch muss man einfach mal sagen, der Sesemski, den sie geholt haben, der kann Powerplay spielen. Der hat das jahrelang bewiesen. Ein Foucault ist einer von den mitbesten Schützen in der Liga. Dazu Luke Adam, das ist schon sehr, sehr stark, aber auch die körperliche Robustheit. Das ist das Eishockey, was man am Seilersee natürlich auch immer sehen will, ist zum Beispiel in der Verteidigung mit Akolazi oder auch mit dem Stürmer Ivanek deutlich aufgebessert worden. Also ich finde den Kader von der Zusammenstellung sehr interessant, sehr stark und ich glaube, dass das ein Vorteil ist, dass Brad Tepper mal von Anfang an mit diesem Kader agieren kann.
Auf die 2 Minuten getaktet, die letzten Aussagen vom Mann, der selber am Seilersee aktiv gewesen ist. Wir kommen zum ERC Ingolstadt. Goldi, eine Mannschaft, die unglaublich dicht dran war, sogar das Finale zu erreichen in der vergangenen Saison, da echt eine klasse Season gespielt hat, ganz knapp dann unterlegen war, im Halbfinale sogar mit einer 1-0-Führung, auch gegen den späteren Champ. Wie siehst du es erstmal grundsätzlich die Saison?
Also es ist ein guter Kader, das hast du schon gesagt, da ist vieles von dem Kader gleich geblieben, weil da einfach auch Qualität da ist. Was nicht gleich geblieben ist, ist die Torhüterposition. Da ist sowohl Garteig und Dors weg. Da ist mit Ramö und Reich ein neues Pärchen da. Auf die bin ich gespannt. Auf die wird es auch ankommen. Ich finde, Garteig hat letztes Jahr wirklich starke Spieligkeiten. Morgan Ellis und Tim Wohlgemuth fehlen ihnen. Aber da ist auch Verstärkung gekommen. Auch erfahrene Stürmer, die punkten können, wie zum Beispiel Chris Borg aus München, den man kennt, Jerome Flake, der seit vielen Jahren in der Liga spielt und auch in der Verteidigung hat sie ein bisschen was getan, Warsowski, das ist ein kleiner, spielstarker Verteidiger, der für die USA auch schon mal eine WM gespielt hat, 2016. Also es ist weiterhin, Ingolstadt ist ein sehr, sehr interessanter Kader, der sich, wenn die Torhüter passen, vielleicht sogar verstärkt hat.
In Ingolstadt zählt für mich erstmal die Aussage von Larry Mitchell von der vergangenen Saison, der irgendwann mal zwischendurch gesagt hat, so einen Kader, diesen Kader werden wir in Ingolstadt nie mehr sehen in dieser Form. Und von daher messe ich ihn an seinen Worten, denn irgendwie haben sie es doch geschafft, diesen Kader, eigentlich Rick hat das auch schon gesagt, ganz gut zusammenzuhalten und nur marginal ergänzen zu müssen. Also Man kann durchaus überrascht sein von den Leuten, die geblieben sind, von den Leuten, die dazugekommen sind. Ein Jerome Flake aus deutscher Sicht auch noch dazugekommen. Da hat man eine sehr starke deutsche Fraktion meines Erachtens mittlerweile beim ERC mit Pieta, mit Höflin, mit Jerome Flake, um nur die zu nennen. Ansonsten ist diese Mannschaft geblieben, die eine gute Saison gespielt hat, die eine überragende Saison zum Teil gespielt hat, vor allem zu Beginn der Saison. Mit Ingolstadt ist definitiv wieder zu rechnen. Rick sagt, die Torhüterposition ist natürlich eine, von der man nicht weiß. Remö hat wenige Spiele in den letzten 3 Jahren bestritten, muss aber jetzt wahrscheinlich die Nummer 1 sein, hat mit Kevin Reich ein Backup, der eine neue Herausforderung sucht nach München. Immer wieder steht natürlich so ein Fragezeichen. Ich weiß, Rick, du hast es auch. Doug Schäden.
Du bist doch weggebuzzert.
Pech gehabt.
Aber ja, trotzdem einiges drin und ich glaube, man könnte noch länger darüber reden. Das ist aber bei allen Mannschaften so. Trotzdem sicherlich auch eine hohe Erwartungshaltung mit dem Erfolg in der vergangenen Saison. Beim ERC Ingolstadt kommen wir zu einer Mannschaft, die auch extremst abgeliefert hat. Hat nicht jeder mit gerechnet. Die Grizzlies aus Wolfsburg im Finale gespielt. Halbfinale gegen Mannheim 2-1 gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Dementsprechend könnte man sagen, es kann nur schlechter werden. Klingt jetzt so negativ. Was, Basti, würdest du da sagen? Jetzt kannst du noch mal eine Minute mindestens raushauen.
Also zunächst mal die signifikanteste Änderung ist natürlich die, und das ist schon erstaunlich, dass ein Coach, der eine Mannschaft ins Finale und fast zur Meisterschaft coacht, gehen muss. Mike Stewart ist neu an der Bande, so ein kleines Comeback nach einem Jahr Pause für Mike Stewart, zuvor in Augsburg und in Köln. In Augsburg sehr erfolgreich, in Köln eher weniger. Auf Mike Stewart bin ich sehr gespannt, ob das in Wolfsburg funktioniert. Insgesamt, wenn man den Kader nur vom Papier her anschaut, und leider haben wir die ja auch noch nicht gesehen, die Grizzlies, glaube ich, ist der Kader noch ausgeglichener geworden, als er in der letzten Saison insgesamt war. Und ja, wer Wolfsburg kennt, der weiß, das ist auch immer, da sagst du, ja, Wolfsburg ist halt Wolfsburg. Nee, Wolfsburg ist nicht Wolfsburg, sondern Wolfsburg ist immer eine Mannschaft. Und das zieht sich durch, sei es unter Pavel Groß. Dann hatten sie danach ein paar Anpassungsprobleme, aber die waren letztes Jahr auch wieder im Finale. Das ist eine Mannschaft, die immer vorne mitspielt, und das werden die auch dieses Jahr machen.
Ja, ich muss auch über Mike Stewart als erstes reden. Also ich glaube, das gibt schon einen Grund, und diese Entscheidung, dass da Mike Stewart hingeht, die ist ja auch schon früher gefallen. Da wusste man jetzt, dass letztes Jahr Wolfsburg ins Finale kommt. Ich glaube, insgesamt war es einfach so, dass meinem Umfeld und vielleicht auch von den Spielern her mit dem Spielstil und mit der Art und Weise, wie man Eishockey spielt, unter Pat Cortina nicht so zufrieden war. Und das wird sich definitiv unter Mike Stewart ändern. Und wenn man sich diesen Kader anschaut, Mike Stewarts Spiel ist schon auf schnelles Spiel aufgebaut, also eine schnelle Spielweise. Du brauchst eine gewisse spielerische Qualität. Die ist in diesem Kader meiner Ansicht nach vorhanden. Das heißt, die können das Spielsystem umstellen. Und die neuen Kontingentspieler, die kommen, sind die vier. Die haben auch alle schon Europa gespielt. Also so eine Umstellung wird es für die insgesamt nicht werden. Also ich bin auch sehr gespannt, wie Mike Stewarts da spielen lässt. Aber wenn ich mal so drauf schaue, würde ich sagen, grundsätzlich sollte das und kann das mit diesem Kader klappen.
Jesa, ich habe mich verdrückt. Du hast Glück gehabt. Du hast den Satz noch zu Ende sprechen dürfen. Ich habe mich verbuzzert. Der Anti-Schwafel-Buzzer hat zu spät zugeschlagen.
Du schaust ja aus dem Fenster oder irgendwas wahrscheinlich sehr.
Ich bin ja auch im Urlaub, im Gegensatz zu euch. Ja? Man muss jetzt hier versuchen, verschiedene Dinge zu koordinieren. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen einen Schritt weiter zur Mannschaft, für die eigentlich nur eins zählen kann. Das ist logischerweise der Titel. Das ist der ERC Red Bull München. Goldi, eben hat sich einiges auf den Trainer fokussiert in eurer Analyse bei Wolfsburg. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so, weil da ist es immer weiter die Konstante Don Jackson. Wie siehst du den ERC Red Bull München?
Also erstmal muss man sagen, was ich finde, München hat letztes Jahr die meisten Tore erzielt. Ich finde, in der Offensive waren die gut aufgestellt. Jetzt, wenn man sich den Kader anschaut, wo sie am meisten gemacht haben, ist eigentlich in der Offensive. Und das hat mich per se schon überrascht. Sie haben wahnsinnige Qualität in die Offensive reingeholt. Ben Smith ist vielleicht einer der besten Importspieler der Liga, weil er sehr konstant spielt. Der ist geholt worden. Ben Street, der jetzt in der Champions Hockey League schon gut harmoniert mit Tiffes, ist erfahren, ist offensiv stark. Dann Freddy Tiffes eben dazu. Auf den bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, der braucht ein bisschen einen neuen Push, und der wird er bekommen unter dem Spielsystem von Don Jackson. Ich glaube, der hat unheimlich viel Potenzial. Es ist eine Offensive für mich ein deutlich verstärkter Kader. Ortega, das ist jetzt so ein Importspieler, den hätte ich jetzt vielleicht nicht geholt, aber der ist auch dabei. Blum, spielstarker Verteidiger, insgesamt offensiv für mich deutlich verbessert, dieser Kader von München.
Basa!
Basti?
Ach so. Also, München, um gar nicht auf die Personalien an sich einzugehen, der Rick hat da jetzt schon viele angesprochen. Ja, das war ein brutaler Cut tatsächlich für München, den die gemacht haben nach der letzten Saison und dem Aus im Viertelfinale. Ich glaube, man besinnt sich wieder auf seine Stärken, die München dreimal zum Meister gemacht haben. Durch diesen Tausch, vor allem auf den Importpositionen und im Sturm, will man insgesamt wieder zu diesem schnelleren Eishockey hin. Vokes und Borg haben ihre Qualitäten, ja, sind aber durchaus Spieler, die hin und wieder den Puck lange halten. Ich glaube, mit Street, mit Tiffes hat man jetzt Spieler geholt, die insgesamt den Speed im Team wieder anheben, insgesamt eine andere Art von Spielern sind. Und so kommt man, glaube ich, wieder auf das eigentliche schnelle Don Jackson-Spiel zurück. Man geht auch wieder zurück, man lässt zwei Blöcke Überzahl spielen, zwei Blöcke Unterzahl spielen. Man gibt jedem seine Rolle. Das war in den letzten zwei Jahren auch wieder auch immer so ein bisschen durchmischt. Ich glaube, man besucht sich zurück zu besinnen auf das, was München stark gemacht hat in den Jahren zuvor. Und ich glaube, mit dem Kader, den man da zusammengestellt hat, inklusive vieler junger Spieler, die man versucht einzubauen, ist man auf einem sehr guten Weg.
Noch gerade die Kurve bekommen. Sehr schön. Du hast auch versucht, schneller zu sprechen in dem Fall.
Darf
schnell
man spielen, ja den Platz noch zu Ende machen, dachte ich.
Ja, absolut, absolut. Das waren die Regeln, keine Frage. Jetzt zu einer Mannschaft, wo ich gespannt bin auf zunächst, Basti, deine Analyse, weil es ja immer ein Team ist, wo wenig Leute, auch wenig Fans, glaube ich, so insgesamt in der Liga in Deutschland drüber sprechen und sie liefern Jahr für Jahr ab und zwar Jahr für Jahr immer besser. Was sagst du zu den Fishtown Penguins, die ja aktuell auch, das kann man schon anmerken, durchaus furios in der Champions Hockey League unterwegs sind, aber wir reden natürlich vor allem über die Möglichkeit, was zu reißen in der DEL.
Also, die Fishtown Penguins, wer immer noch überrascht ist von denen, ich bin es immer noch tatsächlich. Ich versuche mir das selber immer auch beizubringen. Was machen die da? Die machen halt einfach gute Sachen. Ob man die Philosophie anerkennt oder nicht, ist auch völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Fishtown spielt definitiv geiles Eishockey. Und was die gerade in der Champions Hockey League wieder rocken, die haben den schwedischen Meister jetzt gestern geschlagen. Die stehen an der Tabellenspitze in ihrer Champions Hockey League Gruppe bei der ersten Teilnahme. Die Frage ist ja nur noch, wo geht's hin mit Fishtown? In jedem Jahr, in dem sie in der Liga sind, haben sie die Playoffs geknackt, sind immer wieder dabei, spielen überragende Saison, ergänzen diesen Kader sinnvoll, haben natürlich mit den Slowenen und vor allem mit Jan Urbas einen Typen, der dir eine komplette Stadt mitreißt und den Gegner zum Teil abreißt. Also dieses Fishtown ist weiterhin kaum zu fassen, aber Fishtown macht halt einfach Spaß. Und wenn ich die jetzt in der Champions Hockey League schon wieder sehe, wo soll es für die noch hingehen? Das geht weiter nach oben, sage ich.
Okay, sehr euphorisiert, Goldi.
Ja, also das ist natürlich schon richtig. Es hat sich auch wenig im Kader insgesamt getan. Also das ist natürlich auch was über Jahre hinweg für diesen Kader spricht. Ist viel Konstanz drin, nicht nur von der Spielweise, sondern eben auch, was Thomas Popisch da reinbringt. Wir sagen es über Jahre hinweg immer wieder. Die haben einen Weg gefunden, unangenehm für einen Gegner zu sein und ihre Spielweise durchzubringen. Und das hat sehr, sehr viel zu tun, einfach mit der Reihe Jeglitsch, Werlitsch und vor allem Urbas. Also ich meine, wir sprechen da immer wieder drüber, wie wichtig Urbas als Spieler ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dieses Jahr sind es vier Spiele mehr. Bremerhaven spielt in der Champions Hockey League. Insgesamt ist es eine höhere Belastung. Der Kader wird älter, auch diese wichtigen Spieler werden älter. Und auf die kommt es sehr darauf an, dass die drin sind. Also bleiben die gesund und bringen ihre Leistung wie die Jahre zuvor. Dann gehe ich fest davon aus, dass Bremerhaven wieder da oben steht. Aber es liegt einfach sehr, sehr viel an dieser Reihe mit Urbas, Jeglitsch und Werlitsch.
Sehr gut, auf den Punkt sogar 2-0-4. Das ist immer ein Problem, ne? Ich mache trotzdem den Buzzer nochmal. Ja, ich muss hier Cocktails mixen, ich muss ein Buch lesen und ich muss auch noch ins Pool dabei sprechen. Das ist nicht so einfach, Leute. Das müsst ihr mir nachsehen. Dein Aber Leben. Ich gebe alles. Ich gebe mir Mühe. Ja, so. Weiter geht's. Zwei Mannschaften haben wir noch. Wir sind bei den Adler Mannheim, Rick. Da bin ich natürlich brutal gespannt, weil es ja immer so ist. Ich glaube, so geht es dir auch und vermutlich vielen, vielen Fans, nicht nur den Fans von den Mannheimern, dass nach so einer Saison, wo nicht das rauskommt, was du dir eigentlich auf jeden Fall erwartest, nämlich mindestens das Finale, was ist so das Jahr danach? Was bringt es? Jetzt reden wir alle von einer schwierigen Saison zuvor, die man nicht so messen kann. Pavel Groß war ja auch einer, der nicht so happy war über die kurze Serie. Aber was glaubst du, was steckt drin im Adler in dieser kommenden Saison?
Und ich muss sagen, was du gerade ansprichst, Pavel Groß, ich finde es auch sehr sympathisch, dass er sich immer so auskotzt hat nach der Saison, weil das sind einfach die Gefühle, die da sind. Und das finde ich jetzt absolut okay, dass man das macht. Das wollte ich bloß nochmal aufnehmen. Es gibt brutale neue Verpflichtungen bei Mannheim, das muss man einfach sagen. Es ist ein Umbruch, es ist Holzer geholt worden, für mich der beste defensive Verteidiger der Liga. Dann im Sturm Nigel Dawes, das war über Jahre hinweg einer der besten Offensivspieler in der KHL. Rendulic als Top-Torjäger zurückgeholt, dazu deutsche Spieler wie Bergmann, Wohlgemuth, die unheimlich Tiefe und Qualität in Kader bringen, wo ich sagen würde, keine deutsche Mannschaft ist so besetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Mannheim. Ich muss sagen, eins noch ins Gedächtnis rufen, letztes Jahr Powerplay in der Hauptrunde, zweitschlechteste Mannschaft, obwohl die Qualität auch da unheimlich stark war. Da schaue ich dieses Jahr drauf, weil mit diesen Spielern, die zusätzlich noch gekommen sind, sollte sich das eigentlich deutlich verändern.
Hast du noch eine Anmerkung?
Ja, da gibt's nicht mehr viel. Tatsächlich, alles, was auf dem Transfermarkt war in diesem Sommer, ist gefühlt von Mannheim wegverpflichtet worden tatsächlich. Also der Kader sucht tatsächlich seinesgleichen, sei das in Qualität und sei das in Tiefe. Das ist man gewohnt von Mannheim. Und da war man natürlich bitterst enttäuscht im letzten Jahr, dass man nicht den Titel geholt hat, beziehungsweise dass man im Halbfinale rausgegangen ist. Und ja, da wird halt ein neuer Anlauf genommen. Die Kohle ist da in Mannheim, das wissen wir auch. Der Kader ist da, die spielen jetzt auch in der Champions Hockey League eine richtig gute Rolle, sind auch Erster in ihrer Tabelle dort. Also man kann es immer sagen, Qualität, Quantität, alles passt bei Mannheim. Wie sich das in der Saison entwickelt, sind wir immer gespannt. Das ist ja auch das Schöne am Sport, aber Mannheim ist schon das Nonplusultra.
Mann, jetzt konnte ich noch nicht mehr auf 2 Minuten buzzern. Jetzt war ich so aktuell, mach's trotzdem natürlich. Ihr wart unter der Zeit, habt das in Kürze zusammengefasst. Und dann fehlt uns nur noch ein Team in der deutschen Eishockey-Liga für diese Saison. Und das ist natürlich, last but not least, der Meister, die Eisbären Berlin. Und das wollen wir auch besprechen mit einem Gast. Ich hoffe, er kann uns schon hören, denn der Meister-Goalie sollte uns jetzt zugeschaltet sein. Matthias Niederberger. Matthias, grüß dich. Hörst du uns?
Hallo, ja, ich höre euch. Hört ihr mich?
Ja, passt. Alles super. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Wir haben gerade sozusagen Check It Out gespielt. Alle Teams hintereinander mit Basti und Rick mal eingeschätzt. Jetzt kommen wir zu euch, zu den Eisbären Berlin. Man muss sagen, du hast das netterweise jetzt kurz angenommen, dieses Gespräch, weil ich glaube, gerade angekommen aus Schweden, Champions Hockey League gespielt, habt leider 3-5 verloren, also Niederlage im Fluggepäck. Auch noch nicht so erfolgreich gewesen, noch kein Sieg in der Champions Hockey League in den 4 Partien. Ihr habt gespielt gegen Basti. Du kannst ganz kurz sagen, wie genau das ausgesprochen wird.
Skellefteå. Da haben die gespielt. Ja, 200 Kilometer südlich vom Polarkreis, 800 Kilometer nördlich von Stockholm. Nur Luleå ist noch nördlicher. Also da bist du schon ganz weit weg gewesen jetzt, Matthias, oder?
Das habe ich auch mal auf der Karte gesehen. Das war schon ziemlich weit nördlich. Ja, fast gespenstisch.
Gespenstisch. Sag mal, ist da tatsächlich jetzt auch schon so der ganze Tag dunkel?
Nee, ich glaube, noch geht's. Aber es ist definitiv nicht der Sonnenschein, den wir heute hier in Berlin haben.
Ja, Matthias, wir werden vielleicht auch gleich noch ein Wort verlieren über die Champions Hockey League, aber wir wollen ja natürlich die Vorschau machen auf die DEL-Saison. Natürlich habt ihr auch den Eindruck jetzt der bisherigen Partien in euren Köpfen drin, das ist klar. Aber grundsätzlich erstmal für den Meister ist das, du bist es auch jetzt endlich geworden, es war ein großes Ziel, auch deshalb bist du nach Berlin sicherlich gegangen. Ist das jetzt so die richtig schwierige Saison? Titelverteidiger zu sein und so da auch in der Saison durchzustarten. Wie ist das vom Feeling?
Ich denke schon, dass das auch mit seinen Schwierigkeiten kommt. Ich denke, dass das auf jeden Fall die Challenge sein wird, sich wieder so zu fokussieren und da auch wieder die Lust zu finden und den Ehrgeiz zu haben, das nochmal zu machen und nochmal so erfolgreich zu sein. Ich denke, das macht dann auch gute Mannschaften aus. Und wir haben eigentlich einen ziemlich guten Mix jetzt dieses Jahr in der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass wir uns doch nochmal verstärkt haben und deswegen eine sehr gute Mannschaft sein sollten.
Matthias, zu dir. Deine letzte Saison, Sesch hat es gerade angesprochen, Meistertitel geholt. Und ich meine, auch mit der Nationalmannschaft hast du ja eigentlich die komplette Nation hier euphorisiert, auch mit konntest du tatsächlich so ein bisschen abschalten und wie ist es, nach so einer überragenden Saison runterzufahren und du sagst es dann auch, jetzt wieder hochzufahren?
Ja, das war sicherlich nicht ganz einfach, aber ich habe die Zeit gut genutzt, mich zu erholen. Ich war auch in Italien im Urlaub. Das tut mir eigentlich immer ziemlich gut. Aber jetzt sind wir alle wieder bereit, dass es losgeht und dass die richtige Saison auch am Donnerstag losgeht. Weil wir wollen uns wieder messen und wir sind auf jeden Fall wieder bereit, eine sehr gute Saison abzuliefern.
Matthias, du hast gerade schon mal angesprochen gehabt, ihr habt euch punktuell sehr clever verstärkt, so würde ich jetzt mal ausdrücken. Es ist zwar so ein Spieler wie McKiernan zum Beispiel weg in der Verteidigung, auch Reichel, der natürlich eine Parade deutsche Reihe mit Nöbels und Föderl gebildet hat. Trotzdem sind da ein paar neue Spieler drin, Nicolas B. Jensen zum Beispiel und Kevin Clark. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie der Eindruck von den Neuen ist?
Der ist sehr gut, den Jenner, den kenne ich ja aus Düsseldorfer Zeiten. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, sehr physisch und der hilft mir da vom Tor aufzuräumen, aber ist auch offensiv sehr gut und kann Pässe einleiten, hat einen hervorragenden Schuss. Hat, glaube ich, gestern sogar ein Tor geschossen und den kenne ich schon. Der wird uns definitiv helfen, aber auch der Kevin Clark, ich meine, der hat, wenn man mal sein Resümee anschaut, der wirklich, seitdem wir in Europa waren, das war ja schon als ziemlich junger Spieler, war er immer sehr torgefährlich und hat viel gepunktet. Und man kann klar erkennen, dass er auch ein richtiger Profi ist, also wie er sich vorbereitet und was für ein Fitnesszustand er ist. Und außerdem natürlich, was auch sehr wichtig ist, der ein ziemlich korrekter Typ.
Insgesamt eine Personalie, die bei euch sehr, die mich persönlich sehr interessiert, ist Manuel Widerer. Matthias, der ja in der letzten Saison kaum gespielt hat, der seinen Vertrag in Nordamerika aufgelöst hat, weil er auch gesagt hat, irgendwie ist das Ganze nicht mehr mein Ding. Für den ist das ja auch ein Neustart in Berlin tatsächlich. Wie schätzt du ihn zum Beispiel bis jetzt ein?
Sehr gut. Das ist ein sehr ruhiger, entspannter Kollege. Ist auf dem Eis definitiv eine läuferische Präsenz. Er ist topfit. Und ich glaube, dass er uns auch weiterhelfen wird.
Insgesamt, Matthias, jetzt habt ihr natürlich dieses Jahr die Champions Hockey League noch dabei für dich. Aber wenn man, sagen wir mal, das Selbstvertrauen von der Meisterschaft hat, gehst du rein und sagst, hey, klar, dieses Jahr, wir sind eingespielt eigentlich, wir kennen das System von Aubin, warum sollten wir nicht wieder Meister werden?
Ja, das hilft auf alle Fälle, die Erfahrung jetzt gemacht zu haben und zu erkennen, was eigentlich wichtig ist, um wirklich die Meisterschaft zu gewinnen. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, das ist wie so ein Code, den man geknackt hat. Und deswegen geht man da auch mit einem ziemlich guten Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in diese neue Saison.
Aber weil du es auch gerade sagst, natürlich weiß man, wie man erfolgreich spielen kann, wie man Meister werden kann unter einem Trainer. Man nimmt ihm ab, was er sagt, weil es sich halt als Erfolg bewahrheitet hat. Was ist trotzdem so dein Eindruck? Gibt es vielleicht auch von Aubin so jetzt Richtung Kabine auch irgendwas, was er ein bisschen anders macht, wo du merkst, ja, er muss ja auch die Spieler, auch wenn immer neue hinzukommen, aber auch wieder motivieren zu sagen, pass auf, einmal ist dann irgendwann auch keinmal. Wir wollen so ein Ding auch mehrfach gewinnen, weil das zeigt dann eine richtige Ära. Und das ist ja in Berlin durchaus schon häufiger vorgekommen und in der Clubhistorie auch verankert.
Ja, das, also der Anspruch ist hoch und das Trainerteam hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass es keine Entschuldigungen gibt und dass wir dieses Jahr definitiv unsere Leistung bestätigen wollen und sagen wir mal so, er hat es ziemlich deutlich ausgedrückt.
Aber jetzt haben wir dich ja während der WM haben wir dich die Krake von Riga genannt. Ich habe mir schon überlegt, wenn du so weitermachst, die Krake aus der Spree, können wir dich weiter so betiteln.
Das ist völlig in Ordnung.
Okay. Das ist in Ordnung. Sehr schön.
Klasse. Zum Abschluss noch, Matthias, vielleicht die Frage, man startet immer so ein bisschen auch ins Ungewisse, auch wenn ihr Champions Hockey League schon gespielt habt, aber ist es okay und passt es irgendwie ganz gut rein, auch so vom, ich sag mal, Kräftemessen direkt mal gegen den ERC Red Bull München zu starten?
Ja, das ist natürlich ein knackiges Programm jetzt. Wir fangen mit München an, haben dann auswärts Iserlohn, glaube ich, dann ziemlich schnell Bremerhaven und Mannheim. Da müssen wir natürlich gut vorbereitet sein. Und ja, das passt eigentlich ganz gut. Auch die Vorbereitung fand ich sehr gut, dass wir da direkt starke Gegner hatten in der Champions League. Ich denke, das hat uns jetzt auf jeden Fall gut vorbereitet, für was kommt.
Okay, noch kein Sieg, aber hat mental noch keine Spur hinterlassen.
Nee, hat's noch überhaupt nicht.
Serge, die Abschlussfrage an Matthias.
Ja. Absolut. Auch du bekommst sie. Die ist eine ganz einfache, Matthias. Worauf freust du dich am meisten in dieser Saison oder vor dieser Saison?
Ich freue mich auf die Zuschauer, die da sein werden, einen hoffentlich normalen Ligabetrieb und den kompetitiven Aspekt, dass wir hoffentlich ganz viele Spiele gewinnen.
Sehr schön. Und das Thema Fans kommt, glaube ich, bei jedem vor, dem wir diese Frage stellen würden. Und das
überraschenderweise
sagt ja auch einiges aus. Überraschenderweise, aber dementsprechend freuen wir uns für euch, dass die Fans kommen und die Fans freuen sich auf euch. Danke, Matthias, für die Auskünfte und danke, dass du gerade gelandet uns zur Verfügung gestanden hast. Klasse Aktion und alles Gute für den Start natürlich. Wir sind neutral, sagen aber trotzdem ja, Heads up und auf eine gute Saison 2021, 2022 mit den Eisbären.
Herzlichen Dank.
Danke, ciao, Matthias. Ciao. Jungs, zum Auftakt so. Gleich die Krake von Riga in der Sendung.
Ja, die Krake von Riga nochmal ausgepackt. Apropos ausgepackt, Basti. Ja, die aus der Spree, aus den Tiefen der Spree kommt der empor, die Krake, und fährt sie aus, den langen Fangarm. Einen habe ich übrigens noch, Basti.
Hast du einen?
Ja, weil du mir ja gerade wieder geholfen hast bei Skellefteå.
Skellefteå,
Skellefteå, das kann doch nicht so gut. Oh, ich war auch so selten da. Du bist ja, meine Güte, du hast ja vier Häuser da. In den Scheren. Du, ganz kurz.
In den Scheren.
Wissensquiz für dich. Welcher Eishockeyspieler und auch Trainer kommt denn aus Skellefteå und wurde mit dem Team schwedischer Meister und dann auch Meister in der DEL? Als Spieler und auch als Coach. Ich gebe dir einen guten Tipp. Sein Name erinnert an Pippi Langstrumpf. Ist gemein jetzt von mir, ne?
Boah, der ist echt nicht schlecht.
Kennst du den Affen von Pippi Langstrumpf?
Ja, pass auf, aber Meister als Spieler und Trainer schwedisch ist für mich Niklas Sundblad. Aber der Sunny war nicht in Skellefteå, glaube ich.
Ja, der kommt aus Skellefteå. Bin ich durch Zufall bei der Recherche drauf gekommen. Hardy Nilsson.
Oh, groß, ja. Das ist natürlich ein großer Name.
Ja. Es wäre auch bloß der einzige andere gewesen, der noch in Frage gekommen wäre. Mit dem Spielen.
Ja, so weit zurück war ich jetzt tatsächlich nicht.
Ah, da bist du eigentlich schon, das weißt du bloß nicht. Dir nicht bewusst, wollte ich damit.
Ja, weit zurück. Naja, gut, wir gehen so weit jetzt nicht zurück, wir gehen nach vorne. Denn wir sagen, live natürlich der Saisonauftakt bei Magenta Sports. Donnerstag, die Eisbären Berlin gegen den ERC Red Bull München, wie alle anderen Partien selbstverständlich auch. Und wir müssen ja noch anmerken, dass wir jetzt aktuell nicht mehr wöchentlich am Start sind, sondern 14-tägig.
Genau. Ja. Genau. Und dann mit dem großen Neustart, kann man das auch schon sagen? Rick, du hast das ja auch schon gesagt. Und dann wird sich einiges ändern im November, Freunde.
Ja. Wir fassen das mal zusammen, weil los geht's tatsächlich jetzt am Donnerstag. Da geht's übrigens schon um 19 Uhr los. Normalerweise diese First-Row-Spiele am Donnerstag dann regelmäßig ab 19.15 Uhr. Diesen Donnerstag mit Berlin gegen München geht's ab 19 Uhr los. Langer Vorlauf, also halbe Stunde. Das ändert sich schon mal. Es ändert sich übrigens auch die Konferenz. Ab Freitag immer auch da halbe Stunde extra langer Vorlauf, wo wir wirklich Zeit haben, auf die Spiele.
Ja, weil ihr keinen Buzzerkönig habt, der euch abkürzt. Deshalb mussten sie den Vorlauf extra verlängern für die Konferenz.
Neues Setup im Studio schaut auch super aus. Dann schauen wir nicht mal ganz so doof aus in dem ganzen Ding. Es gibt dann den Podcast jetzt zu Beginn der Saison, 14-tägig. Wir nehmen den Montag auf, am Dienstag in der Früh immer abzurufen. Und dann ab November wird dieser Podcast nämlich, und jetzt kommt's, ein Bewegtbildformat. Also dann bekommt Eishockey Deutschland endlich mal so ein richtiges, ja, wie soll ich sagen, so ein Magazin, Eishockey-Magazin, wo man die Woche Revue passieren lassen kann, aber auch schon mal ein bisschen anschieben kann, was als Neues passiert. Da freue ich mich sehr. Oder es anders zu sagen, steigen Sie am Donnerstag ein in einen magentafarbenen Dampfer der Eishockey-Glückseligkeit und genießen Sie bis Montag Eishockey all inclusive.
Deutschland.
Ich muss im Windball sein. Der Pressesprecher der Eishockey-Show hat zugeschlagen.
Basser, die Promomaschine raus hier aus der Sendung.
Ist ja so, muss man sagen. Ich glaube insgesamt, Eishockey dieses Jahr, Eishockey dieses Jahr hat die große Möglichkeit, sich wirklich ins Schaufenster zu stellen. Da bin ich fest davon überzeugt. Wir kommen von einer sehr, sehr starken WM mit Halbfinaleinzug, da wo echt jetzt Rückenwind da ist. Ja, es gibt einen Aufsteiger, es gibt einen Absteiger, da ist Brisanz in der Liga, es gibt ein Wintergame, es gibt Olympia mit allen NHLern. Also was gibt es denn Geileres, um auf das aufmerksam zu machen? Also es ist ein Jahr, wo ich wirklich sage, ich freue mich unheimlich auf Eishockey und natürlich das Ganze auch bei Magenta Sport.
Und es gibt eine Eishockey-Show als echte Eishockey-Show. Da freue ich mich richtig drauf.
So ist es. So ist es. Mehr dazu natürlich dann im Laufe der Wochen, wenn es so langsam dann in Richtung Start geht. Die Promomaschine hat alles erklärt dazu, aber wir werden dann auch zu sehen sein. Muss nicht nur ein Vorteil sein, aber gut, wir lassen es einfach mal so.
Ja, ansonsten Leute, wie schaut es bei euch aus? Der Rick macht, glaube ich, Eröffnungsspiel in Berlin direkt am Donnerstag und geht am Freitag mit mir in die Konferenz. Ist das richtig?
So ist es. Am Donnerstag stehe ich in Berlin und dann fliege ich direkt runter, gehe in die Konferenz rein mit dir und dann fliegt das Teil da wieder. Sechs oder sieben Spiele haben wir? Sechs Spiele haben wir gleichzeitig. Ja. Neues Studio.
Sehst du?
So, Leute. Ja, nee, ich bin begeistert einfach und höre der Jet Set Society zu. Das ist stark. Das freut mich auch für euch. Freut mich für dich, Goldi, dass du da so unterwegs bist und den Planeten bereist und überall dein Eishockey-Fachwissen sowohl in Berlin abends als auch dann live aus Ismaning aus dem neuen Konferenzstudio raushauen darfst. Das ist cool. Guckt euch das an. Auch da gibt's ja ein paar Änderungen. Schönes Studio, ihr habt es gesagt, ich darf ab und zu da ja auch die Fußballkonferenz machen, das macht Laune.
Sehr stark.
Wenn da was liegt von dir, dann bin ich sauer, gell? Platz schön sauber hinterlassen, was ein Shepherds im Karton.
Ich bin auch weit so unterwegs, ähnlich wie Rick, mit der Konferenz aus Ismaning und dann geht es direkt nach Nürnberg am Sonntag, Nürnberg gegen Bietigheim. Erstes Auswärtsspiel der Steelers in der DL.
Sehr schön. Das tue ich mir nicht an, diesen Stress. Ich mixe mir jetzt noch einen magentafarbenen Cocktail und springe wieder ins Pool, lese ein Buch dabei und beende hiermit diesen Podcast. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber warte, zu guter Letzt haue ich ihn natürlich noch einmal raus, weil jetzt haben wir so oft gebuzzert und dann beenden wir das. Nicht? Was guckst du so?
Wir die letzte Frage noch nicht haben, auf was er sich am meisten freut.
Aber es ist eine Spielerfrage, ja. Jetzt muss ich die auch noch an euch stellen.
Ganz
aber
im Ernst, wir haben auch Berlin vergessen mit unserem Buzzer-Spiel. Die wären die letzten noch gewesen oder haben wir das mit Matthias abgedeckt?
Ja, das ist ja mit Matthias abgedeckt. Gut. Dafür hatten wir ja einen Interviewpartner. So, McFly, dann beantworte du jetzt direkt die Frage, wenn du gerade so blöd fragst.
Bei Bietigheim haben wir das aus und macht McFly, aber schön, dass du es jetzt im letzten Weg kriegst.
Ah, okay. So ist es. Also, jemand zu Hause, ja, er ist da. Er antwortet jetzt auf die Frage, worauf freust du dich am meisten, Basti Schwele?
Ich freue mich am meisten, dass es wieder losgeht, denn es war eine lange Pause wieder für Eishockey und ich freue mich sehr, wie alle anderen drauf, auf volle Stadion, auf gute Stimmung, auf Fangesänge und auch mal wieder vielleicht die ein oder andere Bratwurst und vielleicht auch nach dem Spiel mal wieder mit dem ein oder anderen ein schönes Bierchen nach einem geilen Eishockeyspiel.
Goldi?
Ich freue mich am meisten auf die Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil letztes Jahr, wie ich da in der Halle drin war, das ist anderes Eishockey. Und Fans schaffen es beim Sport dann nicht nur irgendwas Besonderes draus zu machen, auf der einen Seite Erlebnis draus zu machen, sondern die können auch wirklich Spielstände mit pushen oder bewegen. Und auf das freue ich mich einfach, dass da wieder Stimmung runterkommt. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auf die Konferenz. Also das ist schon ein sehr geiles Produkt, da wo ich wirklich Bock drauf habe. Das, wo ich letztes Jahr nur einmal gemacht habe. Und auch wenn der Basti dabei ist, nee, Spaß beiseite. Ich freue mich dann natürlich auch am Basti regelmäßig zu sehen, weil das ist immer eine tolle Herausforderung, sechs Spiele gleichzeitig zu versuchen, was gerade so am geilsten ist und das auch wirklich zu zeigen, das macht einfach Spaß und ist typisch für Eishockey, da ist die Dynamik wie sonst eigentlich nie am besten zu sehen.
Und das Schlimme ist ja, auch wenn er hier immer stichelt, er macht es ja nur, weil ich dabei bin. Ich mache das aber nur mit dir, die Konferenz.
Das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, du bist ja bei der zweiten schon gar nicht dabei, oder? Ach so, Entschuldigung.
So leicht wirst du mich nicht mehr los.
Ah, sehr schön.
Ich zecke an dir, mein Freund.
Was freust du dich, Sesha, am meisten? Natürlich jetzt gerade auf deinen Urlaub, den du dir wirklich verdient hast.
Das ja.
Auch für dich. Aber auf was freust du dich für die Eishockey-Saison vielleicht am meisten? Auch bei der Eishockey-Saison, wie auch immer grammatikalisch.
Ja, das ist jetzt total langweilig. Aber natürlich freue ich mich auch auf die Stimmung in den Eishallen. Weil ich habe das ja jetzt im Fußball schon mitbekommen. Basti ebenfalls hat ja auch vor Ort schon einige Spiele kommentiert. Und wir kommen ja auch aus einer Fußballsaison, logischerweise ohne Zuschauer. Und das jetzt so mitzunehmen, das ist schon krass. Also am Anfang warst du völlig verwirrt und denkst dir, oh Gott, die sind Menschen. Und die sind ja laut. Und die haben sogar zum Teil Plakate in der Hand. Also die Dynamik, die reinkommt. Und das wird eben ja wieder ein ganz anderes Spiel werden. Und Spieler ganz anders anders pushen und uns Reporter auch ganz anders pushen. Du bist ein Stück weit noch euphorischer dabei. Das bringt halt irgendwie so diese Stimmung mit sich. Das muss man auch ganz klar sagen. Nicht, dass das vorher keinen Spaß gemacht hat, aber gehört dazu und dementsprechend habe ich da am meisten Bock drauf, da wieder in den Hallen auch mit Fans mal ein Wort austauschen zu können. Das ist ja manchmal auch total unterhaltsam und lustig. Also, liebe Leute.
Hockey is back.
Hockey is back und das Ganze dann in dieser Woche und alle Spiele live bei Magenta Sports. Ich habe gesagt, es sind über 400. Und alles weitere, was ihr sonst noch wissen wollt über Eishockey und über Magenta Sport und wo was läuft. Rick Goldmann wird es euch verkünden, unser Pressesprecher. Was ist? Du hast einen Finger gehoben.
Es sind über 420. Der Deutschland kommt noch dazu. Und die Frauen-Olympia-Qualifikation auch. So, ich bin raus hier.
Über 400, so ist es. Alles klar.
420.
Rick. Ja, über 420.
Kommt auch noch dazu.
Dann sind es bestimmt 421.
Weiß man noch nicht, Basti, aber das schaut gut aus.
Klappe jetzt.
Over and out. Schluss.
Danke fürs Zuhören. Bis dahin in 14 Tagen. Ciao.
Die Penny DEL ist zurück.
Was für ein Tor!
Hast du den gesehen?
So viel Eishockey gab's noch nie. 15 Teams im Kampf um den Meistertitel. Und in dieser Saison auch gegen den Abstieg. Für alle Clubs Spannung bis zum Schluss.
Endlich seid ihr zurück.
Für alle Fans endlich wieder Eishockey in den Arenen.
Wir für euch.
Alle Spiele der Penny DEL nur bei Magenta Sport.